So, hurra, Hand aufs Herz ist zurück, neue Saison, neue Staffel und ich sitze hier mit meinem ersten Gast der neuen Saison und ich sage euch, also ehrlich, es könnte keinen passenderen geben, den Trainer der vergangenen Saison, den jüngsten Meistertrainer in der Geschichte der Handball-Bundesliga, Jaron Siewert. Jaron, herzlich willkommen.
Schönen guten Tag, schön, dass ich hier sein darf.
Ich freue mich wirklich außerordentlich, ja, großartig, dass das geklappt hat. Sag mal, jetzt so im Alltag, wie viel ist noch da von dieser Meisterfreude? Ist das noch spürbar?
Unterschwellig auf jeden Fall. Das ist ein Riesenerfolg gewesen, der bleibt für die Ewigkeit. Aber so wirklich greifbar ist es erst so eine Woche nach Saisonende geworden. Und dann über den Urlaub ist es natürlich immer präsenter geworden und gewesen. Aber jetzt über die Vorbereitung hinweg steht schon die neue Saison in den Startlöchern. Und da ist es jetzt gar nicht mehr so brandaktuell und nicht so im täglichen Leben noch vorhanden.
Das ist schon crazy, oder? Man arbeitet viele Jahre auf so ein Riesenziel hin und dann ist es auch ganz schnell schon wieder Vergangenheit.
Ja, aber irgendwie, ich glaube, das macht halt auch erfolgreiche Menschen irgendwie aus, dass sie vom Erfolg getrieben sind. Das macht einen Spitzensportler aus. Das macht wahrscheinlich auch mich irgendwie aus, dass man ja, den Erfolg anerkennt, feiert, vielleicht auch für eine Nacht, für zwei Nächte, aber dann schon wieder die nächsten Titel, die nächste Saison, die nächsten Spiele irgendwie vor Augen hat und da wieder alles geben möchte, um das gleiche Gefühl für diese eine Nacht, für diesen einen Moment nochmal zuzuhaben.
Bist du ein Getriebener, würdest du das sagen?
Vielleicht ein bisschen weniger als noch ganz am Anfang, durch ja, verschiedenste Konstellationen und verschiedenste Geschehnisse, aber Erfolg macht schon süchtig und abhängig, muss man sagen. Also egal in welchen Belangen. Ich glaube, egal ob man im normalen Berufsleben, im normalen Leben, jetzt im Sport, Erfolg macht abhängig.
Ist Sucht und Abhängigkeit dann noch gesund?
Wenn es im Maßen ist. Ich glaube, Sport ist ein extrem emotionales Thema. Bei Fans, bei allen Beteiligten, bei Sportlern, bei Trainern. Und das geht übers gesunde Maß manchmal wirklich hinaus. Man schlägt sich die Nächte um die Ohren, beschäftigt sich mit Themen rund um Handball. Manchmal wahrscheinlich zu viel und zu sehr, aber am Ende lohnt sich das jetzt im Rückblick absolut.
Also ich habe mir ja schon gedacht, dass wir in die Tiefe kommen hier in diesem Gespräch, aber dass es so losgeht, ist jetzt für mich auch überraschend. Aber gut, wenn ich die Fragen stelle, meine Güte, man soll die Feste ja so feiern, wie sie fallen. Also erstmal Leute, wir sind wieder zurück für euch bei Hand aufs Herz und es wird sich eigentlich gar nicht so viel ändern. Annette und ich werden weiterhin im Zwei-Wochen-Rhythmus euch spannende Persönlichkeiten aus der Welt des Handballs präsentieren. Heute startend eben mit Jaron Siewert und wir sind... Wie schön ist das denn bitte in München? Ja, ich meine, ich lebe ja seit 25 Jahren in dieser wunderbaren Stadt und wenn ich irgendwas mit Handball zu tun habe beruflich, dann muss ich normalerweise auf die Reise gehen. Aber jetzt sind sie ausnahmsweise mal alle zu mir nach München gekommen. Selbstverständlich nicht wegen mir, sondern weil morgen der Supercup hier im SAP-Garten gespielt wird. Also es ist Freitagabend vor dem Supercup. Wenn die Folge kommende Woche dann Mittwoch erscheint, dann ist der Supercup schon gespielt. Da können wir leider noch nicht drauf eingehen.
Ich hoffe mit einem positiven Ende für den heutigen Gast.
Das wissen wir noch nicht, ja. Ich will es euch einfach nur erklären. Es ist ja, also wie gesagt, Vorabend Auswärtsspiel. Was würdest du denn jetzt normalerweise machen, wenn ich dich nicht zum Gespräch gebeten hätte, Jaron?
Normalerweise nochmal mit meinen Kindern und meiner Frau FaceTime. Entweder beim Abendbrot oder kurz vorm ins Bett gehen. Das wäre heute wahrscheinlich sowieso ins Wasser gefallen, da meine Frau auch in München ist mit ihrer besten Freundin.
Ach, tatsächlich?
Und die Kinder jetzt von der Oma bewacht werden oder betüttelt werden. Also die sind wahrscheinlich auf jeden Fall noch wach zu der Zeit jetzt, aber das ist eigentlich so ein Ritual, was wir bei Auswärtsfahrten haben.
Okay, also bewachen, das klingt so, als würden die sonst Unfug machen, oder wie?
Wie alt sind deine Kids? Bei der Oma sind sie die liebsten Kinder auf der Welt.
Wie alt sind sie?
3,5 und 5,5.
Das ist natürlich schon Unfug, Alter.
Zwei Jungs,
auch
viel
du,
Energie.
Ach du liebe Zeit.
Viel Energie geladen, manchmal ein vertrautes Liebespaar und manchmal zwei Teufel, die genau wissen, welche Schalter sie zu drücken haben, bei jeweils dem anderen, aber auch bei Mama und Papa.
So, und deine Frau, die ist heute ein bisschen im Münchner Nachtleben unterwegs, oder wie? Braucht sie noch Tipps?
Ich glaube, sie beide sind nicht so bewandert hier in München, aber die Reiseplanung vorher war, glaube ich, schon ausgiebig und sie werden sicherlich was finden, aber so wirklich wird es wahrscheinlich erst morgen dann stattfinden.
Bist du dann da auch mit dabei morgen nach dem Spiel oder fahrt ihr
Nee,
direkt?
wir fahren
Ihr fahrt
direkt.
direkt.
Wir fahren direkt
Be
nach
bedauerst du
Hause.
das, dass du jetzt da nicht mit dabei kannst oder hältst du es auch mit mir
Nee,
aus, weil
also
da
ich
hier.
bin jetzt, glaube ich, nicht so das Firebeast. Nee, ich gönn's und freue mich für meine Frau, dass sie jetzt auch mal so ein kinderfreies Wochenende hat mit ihrer Freundin und hier in München unsicher machen kann.
Sie ist hier an einem guten Ort, kann ich dir versprechen.
Ich hoffe.
Ich hoffe, Sie werden es genießen. Supercup, also morgen gegen den THW Kiel. Es klingt natürlich nicht so übel, finde ich. Ja? Also ist ja klar, Meister gegen Pokalsieger, Füchse gegen Kiel. Aber die ewig junge Frage, wie wichtig ist der Supercup? Sag du es mir.
Ich finde, ich weiß nicht, warum er medial so klein geredet wird oder so als Nebensächlichkeit, als manchmal schon fast als Laster tituliert wird. Das ist ein mega, mega Titel, mega Spiel. Immer schön, auch mal in einer neutralen Halle zu agieren. Jetzt letztes Jahr in Düsseldorf, dieses Jahr das erste Mal in München. Ich habe gelesen, die Halle ist ausverkauft, bestimmt bombige Stimmung. Auch hier in München. Und man muss halt sehen, was ist der Supercup? Der Supercup ist ein Titel, der eigentlich für die letzte Saison steht. Und da muss man schon vieles richtig gemacht haben, um in den Supercup zu kommen. Also entweder Meister, jetzt sind wir einmal als Vizemeister auch in den Supercup gekommen, oder Pokalsieger zu werden in der stärksten Liga der Welt. Also hat das halt auch, finde ich, für mich, für die Mannschaft eine Riesenwertigkeit.
Also ihr wollt es unbedingt ziehen, das Ding da morgen, ne? Logischerweise.
Absolut. Obwohl die Zahlen und Statistiken habe ich mir jetzt mal angeguckt vom THW. 30 Mal wurde der Supercup gespielt, 25 Mal waren die dabei. Also, das ist schon erstmal ein Gegner, der Erfahrung im Supercup spielen hat, würde ich sagen.
Du bist ja noch nicht ganz so alt. Ja? Das macht ja deine Geschichte so außergewöhnlich, Leute. Das ist so verrückt. Ich habe, weißt du, ehrlich, Jaron, so gefühlt bist du doch jetzt schon seit 15 Jahren mit dabei, aber du bist ja nach wie vor erst 31. Das muss mir mal einer erklären. Ich muss mir das immer wieder klar machen, auch wenn ich mich mit dir und mit den Füchsen beschäftige, beruflich bedingt. Aber ich erinnere mich noch ziemlich gut an Zeiten, als der THW quasi in 10 Jahren 11-mal Meister war. Also war natürlich andersrum, sie waren 9-mal in 10 Jahren, aber so gefühlt einfach fast noch schlimmer als die Bayern. Ja? Die Saison ging los und die Frage war, verlieren sie überhaupt ein Spiel? Ja? Insofern, die Zahl hätte ich jetzt nicht parat gehabt, aber es wundert mich jetzt auch nicht. Ja? Aber morgen ist es, was für, also von der Voraussetzung her, komplett 50-50 oder wie würdest du das sehen?
Jetzt werden wir natürlich in diese Favoritenrolle jetzt permanent reingedrückt, wo wir uns auch nicht gegen wehren.
Jetzt hast du den Salat mit als Meister.
Ja, aber ich finde das ja auch irgendwo Anerkennung von allen anderen, auch wenn sie sich das Leben dann dadurch etwas leichter machen. Jetzt die Füchse Berlin immer als Favoriten, Titelfavoriten, im Einzelspiel Favoriten darzustellen, aber die Rolle nehmen wir an, mit der kommen wir klar. Aber morgen, so nach einer Vorbereitung, wir wissen nicht genau, wo wir stehen. Der THW weiß es, glaube ich, auch nicht, wo sie stehen. Viele Verletzungen gehabt in der Vorbereitung auf beiden Seiten der Mannschaften. Also von daher ist es irgendwie, ja, aus meiner Sicht 50-50. Mal gucken, wer die meisten Spieler mit an Bord hat, wer die beste Performance nach einer langen Vorbereitung auf die Platte bringen kann. Und dann hoffentlich mit einem besseren Ende für uns.
Ihr habt aber schon alle mit dabei, so weil ich informiert bin, oder?
Wir haben
Oder weiß ich irgendwas nicht?
Alle mit dabei und ich hoffe, dass sie morgen auch ihre 100% abrufen können.
Also auch noch ein paar Lahme.
Ja, wir haben ja auch
Das ist scherzhaft
Physiotherapeuten, wir haben
gemeint, wie du meinst.
Physiotherapeuten dabei, also der hat heute auch noch viel zu tun, dass sie morgen alle parat
Aber
stehen.
nichts Schlimmeres.
Nichts Schlimmeres, nein,
Okay,
nein, nein, nein.
das ist ja schon mal wichtig. Weil du es schon angesprochen hast, in der Tat, Halle ist ausverkauft, hast mir gerade schon verraten, du warst noch nicht im neuen
Nee.
SAP Garden, wo der Supercup gespielt wird. Übrigens, der Supercup war vor einigen Jahren schon mal mehrere Jahre in Folge in München, damals natürlich noch in der Olympiahalle, da gab es noch keinen SAP Garden. Also freut euch da drauf morgen, das ist eine mega coole Halle und die wird proppevoll sein. Ich glaube, das wird tatsächlich cool morgen.
Ja, ich kenne nur München als Großturnieraustragungsort in der Olympiahalle. Da war die Stimmung schon bombastisch. Also
und München, die ist im SAP-Garten nicht schlechter. Das
ja, ja, ja.
Ganz sicher nicht, weil ja. Du hast einfach nochmal eine andere Dichte.
Ja, ja.
Diese Olympiahalle, das ja. Ist schon ein Riesenkessel. Geht so auseinander ja. Und SAP-Garten ist kompakter, ja. Aber passen genauso viele rein. Also das wird, ja. das wird schon richtig gut. Bevor wir das Sportliche natürlich gleich noch vertiefen werden, sag mal ganz kurz, wie war dein Sommer insgesamt so? Hast du ordentlich Urlaub gemacht? Hast dich gut erholt?
Ja, wir da waren
zieht er die Augenbrauen hoch.
Zwei Wochen waren wir mit dem Camper in Schweden und Dänemark unterwegs. Konnten da entspannen, ein bisschen der Hitze hier in Deutschland entflohen. Das erste Mal Campingurlaub für mich, meine Frau und meine beiden Kinder. Und? Aber das war zwei Wochen absolutes Abenteuer. Der Start war holprig, muss man sagen. weil das sind auch Geschichten, das
ja,
erzählt nur das Leben. Ne? Also wir haben das Wohnmobil ein Jahr vorher gemietet. Und in der Woche davor nochmal gefragt, wann sollen wir kommen, abholen. 15 Uhr, wir fahren am Samstag 15 Uhr hin. Ja, hier steht kein großes Wohnmobil auf dem Hof. Vermieter kommt, ja, wer sind Sie? Ja, Familie Siebert, das und das Wohnmobil. Nee. Ja doch, wir haben doch telefoniert, 15 Uhr abholen. Oh, scheiße, da habe ich einen Fehler gebaut. Das habe ich im Frühjahr verkauft. Meine Frau total aufgelöst, ausgerastet. Der bezahlt uns das alles und der bezahlt uns auch noch den Mallorca-Urlaub. Wir fahren da weg und so. Ich sage, ja, bleib mal ruhig. Wir versuchen jetzt eine Lösung zu finden. Und dann war auch sehr engagiert und gab es dann auch eine Möglichkeit, ein deutlich kleineres Wohnmobil, sodass kurzerhand der Hund bei meinen Eltern abgeliefert wurde.
Das ist nicht euer Ernst.
Und aber am Ende war es doch ein riesiges Abenteuer. Bisschen enger zusammengerückt. Natürlich, Campingurlaub hängt immer mit dem Wetter zusammen. Also wenn das Wetter super ist, ist das Urteil über den Urlaub super. Hätte es jetzt zwei Wochen am Stück geregnet, wäre es natürlich scheiße gewesen.
Das Glück habt ihr gehabt, dass es nicht passiert ist.
Ja, ja. Es hat ab und zu geregnet, häufig abends oder über Nacht, aber das war für die Kinder zwei Wochen Abenteuer, für die Eltern auch entspannt. Die Campingplätze, war ich überrascht, Dänemark, Skandinavien, super ausgestattet. Also da braucht man fast nicht mehr als nur...
Ja.
Ein Schlafplatz.
Habe ich auch schon gemacht. Also Norwegen zum Beispiel, das kannst du nicht vergleichen mit Südeuropa zum Beispiel, also was die Campingplätze betrifft.
Ja, und da waren wir auch 4-5 Tage an einem so einen riesigen schwedischen Campingplatz. Da waren auch nur Schweden. Das war halt fast wie so ein Resort. Und das war schon top. Also hatten wir einen schönen Urlaub, zwei Wochen und dann waren wir noch...
Da war die Größe des Wohnmobils irgendwann nebensächlich,
hoffentlich. Ja, ja, ja.
Zumindest bei den Kindern.
Ja, 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 ja. Also... Ich konnte mich jetzt nicht ganz ausstrecken, also viel größer als ich durfte man, glaube ich, in dem Wohnmobil nicht sein. Aber man hat sich arrangiert und das macht dann auch irgendwie, also es war wirklich ein wunderschöner Familienurlaub, weil du kannst deinen Tag selbst gestalten, du bist nicht an Frühstücks-, Essenszeiten etc. gebunden, wenn du zwischendurch was essen möchtest, wenn du länger aufbleiben, also vollkommen entspannt und einfach so in den Tag hineinleben, viel gesehen, viele Orte abgeklappert. Und Skandinavien wirklich von der schönsten Seite kennengelernt.
Wie gut kannst du abschalten?
Es fällt mir schwer. Wenn du meine Frau fragst, würde sie wahrscheinlich sagen, gar nicht. aber ich habe es versucht. Natürlich kommen dann auch manchmal Anrufe oder irgendwelche anderen Themen auf den Tisch, die das Entspannen und Abschalten und komplett weglassen der Handballthematik erschweren oder verhindern, aber in einzelnen Momenten gelingt mir das, glaube ich, schon ganz gut.
Und ist ja auch diesen Sommer ganz gut gelungen?
Phasenweise ja, phasenweise nicht. Es gibt ja immer Themen, die aufkommen oder die präsent sind oder Spieler, die einen anrufen.
Das
oder,
ist so.
Oder.
Also die Spieler rufen dich auch im Urlaub an oder was? Und was wollen die dann von dir?
Nee, also die Vereinbarung ist ja, wenn jemand krank ist oder verletzt ist oder so, sollen sie sich bitte auch bei mir melden persönlich.
Okay.
Dass ich halt einfach darüber informiert bin, wenn jemand irgendwie mit einer Grippe krank liegt und dann nicht irgendwie seinen individuellen Trainingsplan machen kann, dass man darüber im Austausch ist oder dann halt auch Hilfestellung irgendwie geben muss. Und da ist man natürlich dann auch im Austausch. Oder jetzt Nils Lichtlein wurde im Sommer operiert, da ist man natürlich dann auch im
Austausch. Aber das war geplant, oder?
Ja, ja. Ja.
Okay. Ja, ist schon krass, gell? Irgendwie, dann fällt es ja automatisch schwer, wirklich komplett abzuschalten. Du kannst ja dann, in der Konstellation, wenn es die Absprachen gibt, nicht 2 Wochen dein Handy komplett ausmachen, ne?
Das wäre jetzt eher ungünstig. Aber so, ich glaube, aber so ist es ja überall als
Augen auf bei der Berufswahl.
Ja, Augen auf bei der Berufswahl. Aber ich glaube, also ein Freiberufler brauche ich da, glaube ich, nichts erzählen. Also ist, glaube ich, auch schwer abzuschalten, oder? Also ich meine, da ist ja irgendwie ja, weißt, so im Hinterkopf, jeder Anruf kann ja irgendwie auch Geld, Auftrag, ich etc., Projekt
sein. Da hast du 100% recht, aber der Vorteil, also wenn ich jetzt dir zuhöre, ist, du hast halt diese Verantwortung für die Mannschaft.
Ja.
So, das ist eine andere Konstellation. Ich habe im ersten Schritt jetzt erstmal Verantwortung als Freiberufler ja nur für mich und ich kann schon die Entscheidung treffen, ich nehme mich jetzt mal echt 2-3 Wochen komplett raus. Mhm. Ja. Die Wahrheit ist natürlich, dass man trotzdem hin und wieder E-Mails und so weiter checkt und wenn was Substanzielles da drin steht, im Positiven oder im Negativen, dann kriegt man es natürlich mit. Mhm. Da hast du natürlich recht, aber das ist natürlich schon ein Unterschied, glaube ich.
Dieses Jahr im Sommer habe ich das erste Mal meinen Laptop zu Hause gelassen. Also ich war nur Handy.
Du hast zumindest keinen Handball geguckt.
Kein Handball geguckt, keine Füchse-Berufsmails gecheckt. Das war alles in der Woche davor abgearbeitet und wenn dann jemand eine Mail geschrieben hat, hat er halt Pech gehabt. Das war aber der erste Urlaub, wo der Laptop wirklich zu Hause geblieben ist, ja.
Gute Entscheidung.
Ja, tatsächlich.
Oder?
Ja, absolut.
Und deine Frau ist sicher auch der Meinung, dass es eine gute Entscheidung war. Ja.
Außerdem im kleinen Camper war dafür gar kein Platz. Also.
Na schau, ist alles arrangiert gewesen von deiner Frau. So, und die Vorbereitung stand heute. Wie ist es gelaufen?
Ja, gute Frage. Also als Trainer ist man ja generell unzufrieden oder nie wirklich happy. Wir hatten schon einige Verletzungen dabei, so einige Sachen, die jetzt nicht so ideal gelaufen sind. Wir hatten jetzt einen guten Gradmesser jetzt am Wochenende mit dem Turnier in Nordhorn. Mhm. Zwei sehr, sehr gute besetzte Spiele gehabt. Ergebnisse sind ja zweitrangig, aber das Auftreten und der...
War das auch das Barcelona-Spiel, oder?
Ja, genau. Ja. Barcelona und Flensburg haben wir gespielt. Ja. Das Auftreten, die Energie, der Siegeswille, das hat mir schon imponiert von meiner Mannschaft. Auch jetzt in dieser Konstellation, in der wir agiert haben. Aber... Am Ende so eine Vorbereitung kann man gut finden, kann man schlecht finden. Mal hat man mehr Zeit, mal weniger Zeit. Letztes Jahr hatten wir nur ein Turnier in der Vollbesetzung oder waren wir auch nicht als Vollbesetzung da, aber auch nur das Turnier in Halle damals, Gary Weber Stadion. Werden wir morgen sehen, wie weit wir sind, auf welchem Stand wir sind. Wenn es gut ist, läuft alles super. Wenn es schlecht läuft, haben wir noch eine Woche bis zum Ligastart. Aber ja, werden wir sehen.
Was haben die Jungs für einen Eindruck gemacht? Ich meine, das war ja schon diese deutsche Meisterschaft, die ihr da geholt habt. Das ist ja schon, ja, ich weiß nicht, ob man es so nennen kann, eine Zäsur. Unfassbarer Erfolg. Dann kommen die Jungs gehen in Urlaub, hochverdient, die kommen wieder. Und was haben sie für einen Eindruck gemacht? Hast du sofort gemerkt, die brennen, die wollen das unbedingt wiederholen? Oder hast du unter Umständen auch den einen oder anderen gesehen, du musst ja keine Namen nennen, wo du den Eindruck hattest, oh, da muss ich aufpassen, dass der jetzt nicht zu bequem wird?
Teils, muss man sagen, aber ich meine, ähnlich wie ich es am Anfang gesagt habe, also die sind auch alle vom Erfolg zerfressen, die Spieler. Also
ein paar wüsste ich auf jeden Fall.
Also das ist wirklich unglaublich und auch wie ich es nach der Saison gesagt habe, das soll kein Endpunkt sein, sondern erst ein Startpunkt. Und das hat man gemerkt. Auch ein, zwei Rückmeldungen in der Sommerpause bekommen, wirklich konstruktive Kritik. Und da merkt man halt einfach, die beschäftigen sich damit. Die wollen das Ganze nach vorne bringen und über den eigenen Egoismus hinaus was investieren und was geben. Und das habe ich eigentlich durch die ganze Mannschaft gesehen. Auch Neuzugänge bringen immer neue Energie rein, vielleicht nochmal ein, zwei Konkurrenzkämpfe eröffnen, alles im positiven Sinne und vielleicht der ein oder andere Spieler, also fit sind sie alle gekommen, ohne Frage.
Also keiner hat geschludert?
Da hat keiner geschludert. Natürlich vielleicht der ein oder andere, der wie gesagt krank, verletzt etc. ja. war, der konnte jetzt noch nicht ganz so viel machen. Aber auch nach der ersten Woche, wo wir wieder drin waren, da hat man gesehen, alle wollen, alle sind engagiert, alle versuchen das Trainingsniveau nochmal nach oben zu schrauben. Und da mache ich mir jetzt gar keine Sorgen, dass da irgendjemand sich auf irgendwas ausruht, was wir in der vergangenen Saison erreicht hatten. Und da ist auch eine geile Aussage gewesen, als wir zum Champions-League-Finale gekommen sind, weil da kam auch die Aussage, ja, wir fahren da als deutscher Meister hin und darauf können wir stolz sein und so. Und wirklich renommierte Spieler haben gesagt, Männer, in Köln, da gibt es keinen deutschen Meister.
Mhm.
So, da kommt auch der spanische Meister hin oder französische Topmannschaft und aus der deutschen Bundesliga-Topmannschaft. Da gibt's keinen deutschen Meister, da gibt es nur den Champions-League-Titel zu gewinnen. Mhm. Und da spielt keine Rolle, was du in der nationalen Liga gemacht hast. Und so gehen wir auch in die neue Saison rein, muss man sagen.
Wo du es gerade ansprichst, wie lange hat dich das beschäftigt, das verlorene Champions-League-Finale?
Ein Tag.
Tatsächlich?
Also, ja, weil ich meine, das war nicht unser Tag, das Finale. Hm. Magdeburg hat es super gemacht. Wir haben ja zu schnell den Zugriff verloren. Wir sind gar nicht schlecht reingekommen ins Spiel. Aber dann kommen ein, zwei ärgerliche Schiedsrichterentscheidung vielleicht dazu, ein-, zweimal nicht konsequent verteidigt, zwei-, drei schlechte Abschlüsse, schlechte Entscheidungen im Angriff und dann liegst du auf einmal mit zwei-, drei Toren hinten gegen den SCM und dann hast du natürlich auch eine brutale Mannschaft, die weiß, wie sie ihren Spielstil dann durchdrücken muss und will und ja, da haben wir vielleicht auch ein bisschen zu viel Energie am Tag zuvor gelassen. Ja, und dann muss man anerkennen, hat Magdeburg auch verdient gewonnen. Und ich habe es ja auch danach direkt gesagt, so heute sind wir natürlich traurig, aber am Tag danach sind wir die glücklichsten Menschen und das war auch so.
Deutscher Meister und Champions League-Finalist. Ich finde, das klingt nicht so übel. Aber jetzt habt ihr natürlich den Salat, wir haben es ja vorhin schon angesprochen. Ihr seid jetzt nicht mehr die Jäger, ihr seid jetzt die Gejagten. Das ist eine andere Situation. Was verlangt das für eine Anpassungsleistung von euch?
Das ist eine gute Frage. Wir müssen natürlich mit dieser Favoritenrolle erstmal nicht klarkommen, weil gegen viele Mannschaften als Topmannschaft ist man sowieso favorisiert. Dass man es jetzt so offensiv zugeschrieben bekommt, ist ähnlich wie Druck, habe ich auch schon öfter gesagt. Druck finde ich was absolut Positives, weil es ist eine Erwartungshaltung von allen Außenstehenden. Die sehen in dir, dass du etwas erreichen kannst. Und das ist ja was Schönes. Also ich habe lieber Druck und Favoritenrolle, weil einem das zugeschrieben wird und einem gesagt wird, ihr habt das Potenzial und ihr habt die Leute und ihr seid so gut und eure Leistung aus der Vergangenheit lassen uns glauben, dass ihr dem gerecht werden könnt. Und das ist doch was Wunderschönes. Also ich habe lieber positiven Druck und Favoritenrolle als, ja, wissen wir nicht, was mit euch anzufangen ist oder ja, wir geben die Favoritenrolle lieber ab und zu den anderen.
Mhm. Und dann kann das Ziel für die kommende Saison ja nur die Titelverteidigung sein. Ich meine, du kannst ja nicht sagen, ja, jetzt wollen wir nur noch Zweiter werden. Oder wie habt ihr das?
Also einige Spieler sind ja schon nach vorne geprescht.
Also pass auf, also ich habe es mir aufgeschrieben, zum Beispiel die Herren Kretschmer und Gitzel haben von allen Titeln gesprochen. Also bei Gitzel ist es ja, glaube ich, da brauchen wir gar nicht fragen.
Ja. Also ich finde es ein bisschen, wie soll ich es ausdrücken? Nicht respektlos, aber in der Bundesliga gibt es mittlerweile 6-7 Mannschaften, die um den Titel mitspielen, vielleicht nicht unbedingt in Frage kommen.
Also 4 haben zumindest mittlerweile den natürlichen Anspruch drauf.
Ja.
Also hier Kiel,
ja.
Flensburg, Magdeburg und ihr. Ja. So, dann können wir noch diskutieren, was mit Melsungen, was ist mit Hannover, was mit den Rhein-Neckar-Löwen. So.
Ja.
Aber es sind ja mindestens 4,
und
die so reingehen.
Und da zu sagen, natürlich wie in den letzten Jahren, wir wollen in allen Wettbewerben so gut es geht und so lange es geht mitspielen. Und aus meiner Sicht in der heutigen Zeit, die Champions-League-Qualifikation steht fast über allem, weil es ein riesen wirtschaftlicher Unterschied ist in der Budgetplanung für einen Verein. Aber natürlich, wenn man einmal Erster gewesen ist, möchte man natürlich ein zweites Mal auch Erster werden. Uns ist aber dieses Wettbewerberfeld in der Bundesliga und in der Champions League und im DRB-Pokal absolut bewusst. Und da darf man sich eigentlich fast keinen Ausrutscher erlauben. Also letztes Jahr mit 10 Minuspunkten deutscher Meister zu werden, ist außergewöhnlich für die Füchse Berlin, absolut. Aber es ist nicht unwahrscheinlich, dass es dieses Jahr vielleicht auch einer wird mit 6, 7, 8 Minuspunkten.
Es ist zumindest denkbar. Du, ich kann das sowieso gut trennen. Ich meine, wenn du sagst, es ist unser Ziel, dann heißt es ja nicht, dass du sagst, wir werden es auch. Aber dass ihr das Ziel formuliert, das ist für mich aus eurer Situation raus klar, dass trotzdem klar ist, dass es diese Konkurrenzsituation gibt, dass es diese Brutalität des Wettbewerbs gibt.
Ja.
Das, jeder, der die Bundesliga verfolgt, weiß das sowieso, ja. Aber es ist ja auch, also Kretscher hat das ja immer so wunderbar gesagt, ja. Also aus neutralen Positionen raus ist die Handball-Bundesliga das Geilste, was es gibt. Wenn du da selbst beteiligt bist, ist es mitunter recht anstrengend, ja. Kann man sich gut vorstellen, was er damit meint. Ja?
Absolut, absolut. Also wenn man tagtäglich um diese Punkte kämpft und egal, ob man zum Tabellen 18., 17. fährt oder ein Topspiel hat und immer nicht genau weiß, worauf man sich einstellen muss, oder man weiß, dass man immer 100% geben muss, um diese Punkte mitzunehmen oder zu Hause zu behalten, ist das natürlich schon auch eine mentale Mammutaufgabe über ein ganzes Jahr.
Aber jetzt habe ich jetzt hier gerade reingefunkt, blöderweise, bin ich auf die Idee gekommen. Viel interessanter ist ja, wie du das Rennen siehst. Würdest du denn mitgehen mit meiner Kategorisierung? Mit den Vieren auf jeden Fall und unter Umständen eben noch mit ein, zwei, drei anderen Mannschaften, die da vorne um alles spielen können grundsätzlich.
Absolut, absolut. Ich glaube, Matthias hat es ja auch schon mal öffentlich gesagt, dass Magdeburg schon allen anderen Mannschaften vielleicht so ein, zwei Jahre voraus ist oder entrückt ist mit ihrem breiten Kader, mit ihren Weltklasse-Spielern. Flensburg extrem aufgestockt, super, super Mannschaft. Aber natürlich auch viele Neuzugänge, das ist auch immer so ein.
So, gerade auch im Rückraum.
So, ja, ist immer so ein Kritikpunkt, aber so ein Punkt, wo man nicht genau weiß, vielleicht wo dran man ist. Wir, super eingespielte Mannschaft, wenig Neuzugänge, THW, wenn alle fit sind, super Mannschaft. Ja, und dann halt Melsung, Hannover, Gummersbach dieses Jahr, glaube ich, Hamburg, mal gucken, Hannover, ja.
Extrem. Hamburg.
Ich finde Hamburg clever verstärkt. Jetzt vielleicht nicht für die Meisterschaft, aber europäisch können sie, glaube ich, dieses Jahr schon auch irgendwie attackieren.
Das ist mal eine Schlagzeile. Jaron Sievert, das wird morgen in allen Gazetten stehen, ja. Nimmt den HSV in den Titelkreis in der Handball-Bundesliga. Die werden sich freuen, da in Hamburg. Können wir bei Toto mal anrufen.
Genau. Ja. Wen soll ich noch mit da reinreden?
Such dir was aus. Abschließend vielleicht noch ganz kurz jetzt für unseren ersten Teil, also was eure sportliche Situation betrifft, du hast gesagt, ihr habt nicht viele Neuzugänge, aber zwei habt ihr mit Tobi Gröndahl und Aitor Arinho. Das sind ja durchaus namhafte Leute, also Arinho mehrfach die Champions League gewonnen, links außen vom FC Barcelona, Tobi Gröndahl kommt vom GOG, total vielversprechender Rückraummann, Norweger. Jetzt hast du sie ja ein bisschen kennengelernt über die Wochen, was geben die beiden euch?
Extrem viel Energie. Akribie und Ehrgeiz. Also ich fand's geil zu sehen, diese Abschiedsbilder vom FC Barcelona, von Perez de Vargas, von Aitor, von Brasilianer, der jetzt nach West Ham gegangen ist, Thiago Petrus.
Thiago Petrus, Abwehrchef.
Also das ist natürlich schon ein geiles Bild, wenn du im Mittelkreis stehst und der Mittelkreis mit allen Pokalen und Titeln umkreist ist, umrandet ist, die du mit dem Verein gewonnen hast. Und der kommt hierher und sagt, ja Mensch, das Gleiche möchte ich hier auch erreichen. Und Gröndahl, auch sehr, sehr interessierter Spieler, sehr engagierter Spieler, redet viel, häufig.
Spricht er schon Deutsch?
Nee, Englisch, aber er fuchst sich rein und versucht immer mehr und versteht, glaube ich, schon mehr Deutsch, als er wirklich bekannt gibt. Viel sinnvolles Zeug, manchmal im Privaten auch viel flapsiges Zeug.
Kann man da ein Beispiel geben?
Ach, aber wie Profisportler halt sind. So, ne? Also die, genau, also die sind für Scherze aufgelegt und dafür sind wir, ist mein Co-Trainer Max Rinderle, auch immer zu haben. Also positive Energie und absolut gewinnbringend für die ganze Mannschaft.
Ich glaube, wir können uns, also auf eins können wir uns, glaube ich, verständigen. Langweilig wird es nicht, die kommende Saison in der Handball-Bundesliga.
also was uns betrifft, auf gar keinen Fall. Und ich glaube aber alle Mannschaften, die alle 18 Mannschaften oder 17 andere Mannschaften tun ihr Nötiges dazu bei, dass es eine absolut grandiose Saison werden wird.
Das wird passieren. Also das ist, wie es ausgeht, who knows, ja?
Ja.
Aber der Wettbewerb, ich sage es immer wieder und es ist keine Floskel aus meiner Sicht, es ist einfach die Wahrheit, ist in allen Tabellenbereichen brutal, ja. Also
ja.
Meine Vorfreude ist enorm. Und bevor wir jetzt traditionell in den zweiten Teil gehen und den Menschen Jaron Siewert ein bisschen besser kennenlernen wollen und seinen Lebensweg nochmal ein bisschen nachgehen, habe ich noch ein paar Worte in eigener Sache. Neue Saison heißt natürlich auch, dass der Handball-Fantasy-Manager Start 7 und das offizielle Tippspiel der Daikin Handball-Bundesliga wieder losgehen. Wenn ihr das noch nicht kennt, könnt ihr alles finden auf der HBL-Seite. Start 7 gibt es natürlich auch die App. Ich hoffe, ihr habt euer Team für die neue Saison schon zusammengestellt und eure Tipps für die ersten Spieltage schon eingetragen. Unser Gast wird da heute auch nicht drum rumkommen. Er weiß es vielleicht noch nicht, aber hinten raus wird er auch in diesem Bereich noch gefordert sein.
Ich bin gespannt.
Jetzt darf er nochmal kurz durchatmen. Gleich geht's weiter mit dem zweiten Teil hier bei Hand aufs Herz. So, weiter geht's bei Hand aufs Herz. Erste Folge der neuen Saison. Insgesamt Folge 133 mit Jaron Siewert. Geboren am 31.01.1994 in Berlin. Der Kerl ist 31 Jahre alt. Hey, ich hab's ja vorhin schon gesagt. Deutscher Meister als Trainer mit 31 hat's noch nie gegeben. Dann 2020, wie alt war's denn da? Da warst du dann 26, als du bei den Füchsen übernommen hast.
Ja.
Also wir kommen da ja gleich noch drauf. Sag mal nur ganz kurz, du bist ja Berliner durch und durch. In welchem Stadtteil geboren und aufgewachsen?
Ich bin eine Bulette, richtig. Ja. In Reiningdorf. in Reiningdorf, also Reiningdorfer Füchse.
Ja, klar.
Direkt hinterm Flughafen, Kutschi. Früher, als der Flughafen Tegel noch offen war, sind da die Flugzeuge rüber gerasselt. Und dann sind wir aber in meiner frühen Jugend nach Hennigsdorf gezogen.
Aber mehr Fuchs geht ja eigentlich nicht, oder?
Ich habe noch nie für einen anderen Verein gespielt. Bin in der ersten Klasse zu den Füchsen gegangen über eine Schul-AG. Und ja, ich weiß nicht, ob es das schon mal gegeben hat, dass ein Trainer oder ein Spieler in dem Stadtteil geboren wurde, wo er dann auch mit den Profis Erfolge gefeiert hat.
Das wär jetzt eine Aufgabe, das zu recherchieren. Ich fürchte, das kriegen wir jetzt live nicht hin. Aber viele wird es wohl nicht gegeben haben, also zumindest nicht in der Handball-Bundesliga. Ich kann es mir nicht vorstellen. Du hast es ja gerade selbst schon gesagt. Wie alt war es erste Klasse, als du zu den Füchsen gekommen bist?
In der ersten Klasse wurde eine Handball-AG angeboten.
Also das kam jetzt nicht so ganz natürlich aus der Familie heraus?
Nee, gar nicht. Also meine Mutter hat Volleyball und ich glaube Ballett oder so ein bisschen was gemacht. Also aber jetzt auch nicht irgendwie leistungssportmäßig. Mein Vater kommt eher so aus dem Skisport.
Skisport in Berlin?
Ja, keine Ahnung. Wir haben Teufelsberg, also ist auch so der höchste Berg, den ich so kenne. Das ist ein alter Müllberg, würde ich jetzt mal sagen. ist die höchste Erhebung, die ich so in meinem Leben kenne, wirklich.
Was ist mit dir los? Warst du noch nie in den Bergen?
Ein Sommerurlaub, aber das war auch nicht so wirklich in den Bergen, das war Chiemsee. Aber sonst war ich noch nie so wirklich in den Bergen. Ne?
Ja gut, wenn du nur am See warst, aber ja. Drumherum wüsste ich
ja,
schon.
Ja, da waren wir einmal auf dem Berg drauf, aber also ist jetzt noch nicht irgendwie so Zugspitze oder so gewesen. Also wirklich Berge kenne ich nicht.
Flachland, Tiroler.
Ja, genau so in etwa. Nee, also Handball gab's gar nicht. Mein Opa ist eher fußballaffin.
Da kommt da, du bist Fan von Hertha.
Ja, aber der ist BAK, also Berliner Athletik Club.
Wo spielen die?
Rehberge, sagt dir nichts.
Aber ich meine, welche Liga?
Ach, unten irgendwo, weiß nicht.
Aber du, bist du noch Hertha-Fan?
Ich würde mich als Sympathisant, beschreiben. So, natürlich halte ich es mit der alten Dame, aber ich war schon lange nicht mehr im Stadion.
Ach, früher schon mal?
Ja, aber das war nicht so von Erfolg gekrönt. Das war häufig dann irgendwie so ein ekliges 0-0 oder 0-1 verloren bei Nieselregen. Und ja, die Spielweise unter Paul Dardai, die war erfolgreich. aber war halt auch häufig nicht so attraktiv.
Nicht so hübsch.
Ja, sodass ich mir das dann eher vorm Fernseher angeguckt habe, in der warmen Wohnung.
Aber sonst bis auf die 3 Jahre bei Tusem Essen, auf die wir natürlich auch noch zu sprechen kommen, immer in Berlin gelebt.
Ja, oder Randgebiet, ne?
Oder Randgebiet.
Also, ja. Randgebiet, aber sonst immer in Berlin gewesen. Mein Lebensmittelpunkt war immer Berlin. Meine ganze Familie hat eigentlich da in diesem Gebiet, Kurt-Schumacher-Platz, Engelmann-Weg, da haben eigentlich alle gewohnt. Also ich mit meinen Eltern, meine Großeltern, meine Tante, meine andere Tante. Die besten Freunde waren Nachbarskinder. Also das war alles auf einem Straßenzug sozusagen beheimatet. Und bis wir dann halt nach außerhalb gezogen sind. Und von daher, ja, bin ich ein Großstadtkind. Und ja.
Und dann haben wir ja schon angesprochen, steht ja auch auf meinem Zettel, zweifacher Familienvater. Wie tickt denn der Familienvater, Jaron Siewert?
Das müssen meine Kinder oder meine Frau beurteilen.
Die habe ich jetzt leider gerade nicht zur Verfügung. Also gib uns mal ein paar Einblicke.
Wie tickt der Familienvater, Jaron Siewert? Ich versuche schon, Arbeit und Privates so gut es geht zu trennen, beziehungsweise das ist ja auch das Gute, als Profi-Trainer kann man seinen Arbeitsalltag etwas selbst gestalten, man kann den Trainingsplan auch natürlich eigenverantwortlich gestalten, natürlich immer im besten Gewissen, wie es die sportliche Leistungsfähigkeit bedarf. Aber also ich versuche wirklich so viel vorzuarbeiten oder am Abend zu arbeiten, um dann wirklich die Zeit mit meinen Kindern gewinnbringend zu nutzen. Und ja, liebe meine Kinder, liebe meine Frau über alles. Das ist wirklich, man wird ein ganz anderer Mensch, wenn man Kinder hat, finde ich. Man weiß es alles viel mehr zu schätzen. Man weiß auch, ja, wie Verhaltensweisen auf andere Leute wirken können. Kinder sind ein absoluter Spiegel der eigenen Persönlichkeit.
Die kriegen alles mit. Die sind so emotional intelligent.
Ja, ja, und so feinfühlig. Und ich möchte es einfach auch gar nicht mehr missen. Auch in den Phasen, wo sie einen wirklich zur Weißglut bringen. Aber es gibt so viele schöne Momente, die einem für die Ewigkeit in Erinnerung bleiben. Ja. Ich finde schon, ich würde von mir sagen, ich versuche schon fürsorglich zu sein, aber im Grunde die Erziehung übernimmt natürlich meine Frau. Also da brauchen wir jetzt hier nicht drum rumreden und das Sagen zu Hause hat auch meine Frau. Also ich glaube, also jeder, der da irgendwie was anderes von sich sagt, ja, weiß ich nicht. Also natürlich, happy life, happy wife, happy life, so sagt man ja, aber ja, ich glaube, wir sind schon eine eingespieltes Duo oder jetzt ein Quartett zu Hause und das funktioniert alles, glaube ich, schon ganz, ganz gut.
Menschen, die dich schon etwas länger kennen, sagen dies über dich.
Ja, Ron ist ein liebenswerter, bodenständiger, reflektierter Familienmensch, der dankbar für jeden einzelnen Tag ist, der immer versucht, das Beste aus den Dingen herauszuholen, die ihm gegeben sind, immer mit einem Lächeln im Gesicht rumläuft und auch das ganze Rampenlicht niemals auf sich selbst projizieren würde, sondern das eher wegschiebt und alle mit ins Boot holen möchte und sich niemals über andere stellt. Das ist schon auf der Ebene, glaube ich, gar nicht so einfach und das handelt er hervorragend und auch wie er Familie und den Sport miteinander irgendwie versucht unter einen Hut zu bekommen. Das ist schon gar nicht so einfach und davor ziehe ich meinen Hut. Und ansonsten, wenn ihr ihm mal Schokolade schenken wollt, er isst ja eigentlich keine Schokolade, aber so ein Kinder-Country geht bei ihm immer oder vielleicht auch mal eine ganze Packung. Das ist da dann komischerweise, habe ich bis heute nicht verstanden. Punkt.
Also, jetzt musst du uns erstmal verraten, also für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, wer war denn das?
Das ist Dennis Schmöker, mein bester Freund. Der hat mich die ganze Oberschulzeit begleitet. Wir sind zusammen ab der 7. Klasse auf die Sportschule gemeinsam gegangen. Und ja, mich verbindet so viel mit dem, also so viele Geschichten, so viele schöne Momente, teilweise auch traurige Momente. Ich bin dankbar, dass ich sein Trauzeuge sein durfte, bin. Und ja, danke für die schönen Worte, kann ich nur sagen.
Ja, und hier, ich habe dir was hingestellt. Ja, ich spreche es jetzt nicht nochmal aus, damit ich keine Werbung mache, aber er hat es ja schon angesprochen. Hier, das ist ja offenbar hier. Warum hast du eine Schwäche genau dafür?
Naja, also ich esse wirklich keine Schokolade. Wie das genau dazu gekommen ist, da gibt es halt auch Legenden in der Familie. Jetzt schmeckt es mir tatsächlich nicht mehr.
Aber das schon, oder?
Ja, Kinderschokolade ist irgendwie ein Laster von mir. Also ich möchte jetzt nicht die ganze Produktpalette aufzählen, aber das meiste von dem esse ich.
Jetzt führe ich dich quasi in Versuchung hiermit.
Ja, ne? ja, absolut, absolut.
Das ist dein Problem, es gehört mir jetzt, die Schachtel hier.
Die können wir uns gerne danach aufmachen. aber hier von wegen eine ganze Packung alleine essen. Also wenn der früher bei uns zu Hause war, der war der Erste, der an den Kühlschrank gegangen ist oder an die Süßigkeitenkiste bei uns zu Hause und hat es genauso heruntergeschlungen, wie ich es dann teilweise getan habe. Und das Witzige ist, das hat sich auf meinen älteren Sohn auch vererbt.
Genau das, oder wie?
Ja.
Ja, also ich meine, das ist jetzt nicht so verwunderlich. Ich meine, das ist süß, das schmeckt gut.
Ja, aber auch nur, dass er die Art von Schokolade ist.
Nur genau die?
Ja. Keine Ahnung, also... Ganz
vielleicht hast du ihm genau deine Geschmacksnerven vererbt.
Ich hoffe noch ein bisschen mehr, aber wenn es das nur ist, okay.
Ich habe ja nicht gesagt, nur das. Okay, also wir waren ja schon bei den Reinickendorfer Füchsen. Du bist mit 6, 7 schon dazugekommen. Du warst ja Teil dieser, ich nenne es jetzt mal, ersten goldenen Generation. Du hast mit Paul Drucks, mit Fabi Wiede zusammen die Jugendstationen durchlaufen. Ihr seid, glaube ich, 4-mal in Folge Deutscher Meister geworden, B-Jugend und A-Jugend, korrigier mich.
Ja, genau. Genau, einmal B-Jugend, 3-mal A-Jugend, weil wir dann ein paar, oder wegen den Übersprüngen von den Altersklassen, aber grundsätzlich sind wir 4-mal Deutscher Meister geworden, ja.
Das ist schon brutal. Ich meine, weißt du, diese Phase gründet ja schon auch ein Stück weit diese Füchse, die wir danach kennengelernt haben, auch mit dieser Grundidee, diesem ganz starken Fokus auf die Nachwuchsarbeit, dann mit diesen totalen Ausnahmetalenten, Paul und Fabi. Ich trete dir jetzt damit nicht zu nahe, glaube ich. Ja?
Nee, also.
das hast du ja auch nicht in jedem Jahrgang solche Spieler. Wie war das damals? War das auch nur ansatzweise abzusehen, auch für dich damals aus der Mitspieler? Perspektive, dass es mit den beiden so nach oben gehen würde?
Also, dass Paul und Fabi das Zeug haben, absolut, das war relativ schnell zu sehen. Fabi, absolut sporttalentierter Typ. Also, dem brauchst du nur irgendwie eine Sportart zeigen geben, der beherrscht das entweder von vornherein oder nach 2, 3 Mal Üben ist er in jeglicher Sportart extrem gut. Bei Paul, auch als er dann zu uns gekommen ist, hat sich das auch relativ schnell abgezeichnet. Als er dann noch Körper bekommen hat und Haare verloren hat, war es dann natürlich offensichtlich, dass er ein absoluter Topspieler werden kann. Und den Einstieg ins Profigeschäft bei uns haben ja eigentlich Kolja Löffler und Johannes Slin bzw. Ramon Taabo damals gemacht, die so die Ersten waren. Und danach kam ja Paul und Fabi hoch. Und dann halt mit der Unterstützung von
Bob. Da war noch Jonas Tümmler, glaube ich, am
Jonas,
Kreis.
Ja, ne? Der ist aber ähnlich, also ist mit denen zusammen halt hochgegangen. Genau, am Kreis, genau, der spielt jetzt bei Dresden. Genau, mit der Unterstützung von Bob, mit dem Rückhalt von Dago damals, war das dann schon auch abzusehen. Und sie haben halt viel investiert dafür. Und ja, die Jugend war sicherlich nicht leicht oder ist nicht leicht bei uns zu durchlaufen. Und wer das schafft, der schafft es dann halt wahrscheinlich auch im Profigeschäft.
U18 Europameister seid ihr auch geworden. Da warst du.
In Österreich, ja.
Warst du mit dabei?
Ja.
Ich habe immer wieder jetzt gelesen, dass du zu dieser Zeit noch lange Haare hattest. Und ich sagte, ich habe wirklich verzweifelt gegoogelt. Ich habe kein Bild gefunden. Wo sind diese Bilder hingekommen?
Und ja, stimmt die mehr überhaupt? Da braucht man gute Kontakte zu Mr. Google, um da den Verlauf und Lupen rein zu löschen. Kann ich dir nachher vielleicht auch mal ein Foto zeigen?
aber also bei
es stimmt,
der
oder?
Europameisterschaft, da hatte ich schon kurze Haare.
Also war das dann noch B-Jugend oder wie?
Ja, ich glaube mit 14 habe ich mir dann die Haare abgeschnitten.
Ah, okay, doch schon so früh.
Ja, 14, 15 war das, glaube ich. Habe ich dann auf Kurzhaarfrisur umgestellt. ja, aber ich habe da ein Bild, da sehe ich echt unsportlich aus. Also, da muss ich mir vorstellen, da hatte ich Sneakersocken an. Beim Handballspielen Sneakersocken. Und für mich später waren so, also Handball...
Aber wieso war es da so? Was sind Sneakersocken?
Na, hier so... Kurze Socken, so keine
Ach so,
Tennis, keine
okay, so ja, unterhalb des Knöchels.
Ja, ja, genau.
Die hattest du an?
Ja, ja, und hab da irgendwie eine Urkunde oder irgendwie eine Auszeichnung entgegengenommen und da sah ich echt unsportlich aus, ja, muss man sagen. Aber ich bin jetzt nicht unglücklich darüber, dass solche unvorteilhaften Aufnahmen vielleicht nicht mehr medial präsent sind.
Ich würde mich schon sehr freuen, wenn du mir da nochmal geheime Einblicke...
Gerne, wenn es unter uns bleibt oder so.
Das kann ich noch nicht ganz genau besprechen, ne? So, aber ich gehe mal ganz stark davon aus, Jara, und ich meine, die Geschichte ist ja vielen vielleicht bekannt, aber ich meine, wenn man so eine Jugendkarriere hinlegt, dann hat man natürlich, oder ist es naheliegend, dass man den Traum hat, selbst Profi-Handballer zu werden. Du hast ja diesen Schritt dann nicht gemacht. Und das ist für mich wirklich weil ich vorhin gesagt habe, dass dein Weg, deine Karriere, deine Geschichte schon eine durch und durch außergewöhnliche ist, ja. Hm. Du hast es nicht getan. Du bist diesen Weg nicht gegangen. Hm. Erzähl mal nochmal, da gibt es ja zahlreiche Legenden, von wegen Bob hätte dir direkt gesagt, hey, lass es bleiben, das wird nichts ganz Großes, konzentrier dich auf die Trainergeschichte. Wie war das wirklich damals?
Ja, also grundsätzlich, jeder fängt ja damit an, um erstmal Spaß zu haben. Also ich bin zu einer Handball-AG gegangen, weil ich Spaß an Bewegung hatte und am Ballsport und an der Gemeinschaft. Und so war es halt große Teile der Jugend, bis es dann halt irgendwie professioneller wurde oder mit mehr Zeitaufwand war und dann halt Sportschule. Und dann hat man natürlich den Traum, ey, ich möchte es mal ganz nach oben schaffen, mal mit den ganz Großen zusammenspielen. Und dafür habe ich halt auch alles investiert und dafür bin ich auch dankbar, diesen Weg gegangen zu sein. Aber am Ende war es halt wirklich so, dass mir ja die Perspektive nicht eröffnet wurde. Damals in meinem Jahrgang war Paul und Fabi relativ schnell klar, dass sie diese Profikaderplätze einnehmen werden. Und ich war so ein Ergänzungsspieler oder wie wir es jetzt halt auch manchmal haben, so ein Trainingsgast bei den Profis. Und da bin ich auch alles dankbar dafür. Aber dann wurde mir relativ schnell, in dem Falle wirklich von Bob, klargemacht, dass ich es vielleicht zum mittelmäßigen Zweitligaspieler schaffen würde.
Das war also quasi, wann war das? Am Ende der A-Jugend?
Ja, genau.
Okay.
Wo es dann darum geht, möchte ich den Schritt in die zweite Liga irgendwo machen oder bei uns in der zweiten Männer noch spielen und dann den Einstieg in den Jugendtrainerbereich finden, wo ich ja vorher schon parallel so ein bisschen geholfen und mit involviert war und ob ich das intensivieren möchte. Und da wurde mir halt einfach gar nicht die Perspektive eröffnet, dass ich irgendwie es schaffen könnte.
Wie war das damals für dich, das zu hören? Da platzt ja erstmal ein Traum.
Ja, klar. Natürlich, wenn man U18-Nationalmannschaft war ja so das Höchste, was ich gemacht habe. Danach wurde ich aussortiert, in Anführungsstrichen, wurde dann gar nicht mehr eingeladen und da war es dann halt auch schon abzusehen, dass es vielleicht für was ganz Großes nicht reichen würde. Im Nachgang hätte ich gesagt, probier es vielleicht 2-3 Jahre, probier es einfach, guck, ob du dich da durchbeißen kannst. Du hast dich schon durch so vieles durchgebissen, du hast so vieles investiert. Handballspielen ist immer noch das Geilste. Deswegen machen wir das alles ja auch, weil dieses Spiel an sich ist halt so geil und da aktiv mit dabei zu sein, ist das Beste auf der Welt. Jetzt bin ich immer noch aktiv dabei, aber von der Seitenlinie. Im Nachgang hätte ich gesagt, komm, probier es 3 Jahre, wenn es nicht reicht, dann reicht es nicht, dann kannst du immer noch Trainer machen.
Was, bereust du es ein bisschen, dass du das
jetzt
nicht probiert
hast? Jetzt im Nachgang natürlich absolut nicht. Also wenn mir jemand gesagt hätte, du machst diese Trainerkarriere und das endet in der deutschen Meisterschaft mit den Füchsen Berlin,
Da hätte ich natürlich sofort gesagt, nee, mache ich nicht.
Überhaupt keine Frage. Aber trotzdem kann es ja auch den Teil des Bedauerns geben, es als Spieler nicht zumindest versucht zu haben.
Ja, aber also das ist ja jetzt auch schon, weiß ich, jetzt bin ich 30, 14,
13 Jahre.
13 Jahre her. So, da war die zweite Liga vielleicht auch finanziell noch nicht so stark. Da vielleicht nur ein bisschen was neben seinem Studium dazu zu verdienen und seine Freunde, meine damalige Freundin, Familie hinter sich zu lassen, da war ich, bin ich auch ehrlich, war ich auch nicht bereit zu, so diesen Sprung ins kalte Wasser, ganz fremdes Umfeld zu wagen. Von daher war ich fein mit der Geschichte und habe dann halt angefangen, meine Trainerscheine zu machen.
Also das gab es nicht, diese totale Enttäuschtheit
und nee,
diese klaren Ansage.
Nee, also diese Wahrhaftigkeit, dass es vielleicht besser gewesen wäre, vielleicht nochmal alles zu investieren, die kam mir jetzt erst im Nachgang. So am Anfang, da war wirklich, war ich fein mit der Geschichte, habe studiert, habe bei der zweiten Männer noch trainiert und dann parallel schon B-Jugend, A-Jugend, dann irgendwann zweite Männer trainiert. Da war ich absolut fein damit und habe dann halt meine Trainerscheine angefangen und das war dann halt auch alles irgendwie so stringent und im Prozess und da war ich absolut happy mit der Entscheidung damals schon.
Und woher kam, also Bob hat dir ja dann wohl auch im selben Zug geraten, dich mit der Trainerthematik zu beschäftigen. Das ist keine Legende, oder?
Nee, also aber, er hat damals schon gesagt. Also,
aber was hat er da gesehen, schon so früh?
Vielleicht damals schon in den Videostudien, die wir gemacht haben in der Vorbereitung auf die Gegner, dass ich da vielleicht taktisch, inhaltlich mich viel damit beschäftigt habe. Oder vielleicht auch die menschliche Komponente, die für Trainer ja unabdingbar ist. Meine Sozialkompetenz vielleicht. Aber die Aussage kam wirklich, du kannst ein mittelmäßiger Zweitligaspieler werden oder du kannst ein Top-Trainer werden. Also da er damals wahrscheinlich nicht ganz so verkehrt.
Also Jaron, jetzt mal ernsthaft. Du bist jetzt 31 und deutscher Meister. Jetzt mal, heute kann man natürlich leicht reden, aber jetzt, wenn du das jetzt mal zurückdrehst, aus der Situation, in der du damals warst, ist ja eigentlich fast, das ist ja visionär, so eine Aussage zu treffen.
Ja, das hat er mich natürlich auch
muss man ihm schon lassen.
Hat er mich auch gut gelockt damit.
Das war taktischer Natur.
Muss man ihm schon lassen. Aber er hat mir natürlich dann auch viel Verantwortung und direkt die Möglichkeit gegeben, im Jugendbereich einzusteigen und da meine ersten Schritte Erfahrung zu sammeln. Beziehungsweise dann war ich auch noch Co-Trainer bei der U-Nationalmannschaft. Für einen kurzen Zeitraum.
Das ging ja auch dann schnell im Grunde, dass du da verantwortungsvolle Aufgaben gekriegt hast.
Ja, sehr jung. Auch eine ganz gute Geschichte, weil eigentlich war es im Duett als Co-Trainer geplant, nämlich mit mir und Bennett Wiegert.
Nicht dein Ernst.
Aber Bennett Wiegert,
was war das für eine Nationalmannschaft, ganz kurz?
Das war auch U18, glaube ich. U18-Nationalmannschaft. Also okay. Das war der Jahrgang 2000.
Okay.
Juri Knorr, Veit Mevers die Spieler, die hatten wir im Kader. Okay. Ja, und dann ist er halt Cheftrainer bei Magdeburg geworden.
Das war dann 2015?
Muss so.
Ja, ja, also er ist auf jeden Fall 2015,
2014, 2015, irgendwie so hat sich das da so angebahnt.
Und 14, ich weiß es nicht, also in dem Dreh auf jeden Fall.
Irgendwie so und dann war ich Co-Trainer unter Carsten Klaven.
Sonst wärst du gemeinsam mit, das war was geplant, habe ich es jetzt richtig verstanden?
Eigentlich, ja.
Zusammen mit Benno, Co-Trainer bei der U18. Unter welchem Cheftrainer?
Carsten Klaven.
Aha. Okay.
Ich weiß nicht, ob das schon damals so klar war, aber auf jeden Fall war angedacht, das damals mit Bennett zu machen. Und er hat dann natürlich seine große Liebe da mit Magdeburg genommen und gefunden. Und die Geschichte ist ja auch einmalig. Und ich habe jetzt meine eigene Geschichte geschrieben.
Sehr lustig. Das wäre natürlich schon interessant geworden, ja, wie das gelaufen wäre. Wärt ihr klar gekommen, ihr zwei? Oder wie kommt ihr heute klar?
Jetzt ist es natürlich schon eine andere Situation als damals, glaube ich. Ne? Alles außerhalb vom Handballfeld ist er ein klasse Mensch, ein klasse Typ. Alles, was auf dem Handballfeld passiert, sind wir, glaube ich, alle für eine Mannschaft, für einen Verein verantwortlich, wo der Sieg an oberster Stelle steht und dass man alles für diesen Sieg investiert. Und das rechne ich ihm sehr, sehr hoch an, dass er so verbissen und ja, halt auch, wie ich am Anfang schon gesagt habe, von diesem Erfolg getrieben abhängig ist und da sich schützend vor seine Mannschaft stellt, aber halt auch von seiner Mannschaft alles abverlangt. Aber außerhalb und privat habe ich jetzt nicht mehr so viel mit ihm zu tun, aber ist er auch ein klasse Typ.
Ja, also als du eingeleitet hast, dachte ich, dass du sozusagen den sportlichen Bereich ein bisschen da ausnimmst. Ja? Weil du explizit gesagt hast, alles außerhalb vom Handball ist er ein super Typ. Da dachte ich, okay, wo läuft das jetzt hin?
Nein.
Also es ist alles im Rahmen,
wie Benno das lebt. Ach, mega, also mega emotionaler Typ. Davon lebt der Sport. Ja. Ich bin nicht so, muss ich auch mir eingestehen. Aber der passt wie die Faust aufs Auge zu Magdeburg und Magdeburg passt zu ihm. Und ja, ist jetzt halt auch so eine Rivalität entstanden über die letzten Jahre, die wir, glaube ich, auch gut leben. Aber alles mit fairem Sportsgeist, was, glaube ich, ja, allen gut tut.
Mhm. Ich meine, diese Rivalität Magdeburg-Berlin, finde ich, ist mittlerweile, das ist schon jetzt, weißt du, also ich gucke von außen drauf, das ist jetzt schon Kategorie, finde ich, noch nicht mit der Tradition, klar, wie Kiel-Flensburg, aber vom Pfeffer, vom Feuer her, finde ich, geht das schon in die Richtung. Ja,
also, ja.
Das hat schon Temperatur. Aber jetzt pass auf, bevor wir hier völlig durcheinander kommen, weil wir haben jetzt die Jugendphase schon durchschritten, weil wir über ihn schon gesprochen haben und weil er sich natürlich auch bei uns gemeldet hat. Ich habe ja noch was für dich.
Hey Aaron, hey Markus. Wie ich gehört habe, nehmt ihr gerade einen Podcast auf und ich darf ein paar Worte dazu beitragen. Ich bin zwar jetzt auch schon 30, aber erinnere mich immer noch sehr, sehr gerne an die Jugendzeit zurück, vor allem auch mit Jaron. Wir haben ja, ich glaube, 3 Jahre zusammengespielt, wenn ich mich nicht irre. Auch in den Jahren sind wir immer Jugendmeister geworden, was, ja, glaube ich, uns alle sehr, sehr gefreut hatte, was ein verdienter Lohn der Arbeit war, den wir da reingesteckt haben. Wir durften auch zusammen in Österreich Jugendeuropameister werden, was, glaube ich, auch nochmal eine ganz, ganz tolle Sache war für uns. Ist zwar schon ein paar Tage her, aber dennoch erinnere ich mich gerne dran zurück. Ich weiß, Jaron war und ist es ja immer noch ein sehr, sehr zielstrebiger Mensch, hat damals schon, finde ich, sehr, sehr viel an sich gearbeitet, hat ein sehr, sehr gutes Verständnis vom Spiel gehabt, hatte, als ich ihn kennengelernt hatte, nicht mehr ganz so lange Haare, aber ich kenne auch Fotos, da hatte Jaron wirklich langes Haar und war gefürchtet für seinen Überzieher, war immer jemand, der ja schon fast ähnlich wie ich auch mit seinem Körper viel gearbeitet hat und viele Lücken gerissen hat, oft auch auf der halbrechten Position eingesetzt wurde, was, ja, glaube ich, da im Jugendbereich schon ein bisschen ungewöhnlich war. Nichtsdestotrotz war es, finde ich, immer eine sehr, sehr schöne Zeit, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und nachdem sich unsere Wege dann kurzzeitig getrennt hatten, hatte ich ja das Glück, dass Jaron dann zurückgekommen ist. Ich glaube, es war für uns beide erstmal eine ein bisschen ungewohnte Situation, aufgrund der Tatsache, dass wir im Endeffekt in meinem Alter sind, aber auch miteinander gespielt haben. Zusammen mit Fabi war es, glaube ich, auf der einen Seite super cool, auf der anderen Seite musste man sich auch erstmal dran gewöhnen. Ich glaube, das haben wir sehr, sehr gut gemacht. Das war genau die richtige Mischung aus, naja, man ist trotzdem natürlich irgendwo auf einer Wellenlänge aufgrund der Erlebnisse, aufgrund des Alters, aber man hatte auch irgendwo genügend Abstand, um auch dieses Verhältnis Trainer-Spieler, glaube ich, in einem gesunden Verhältnis zu haben. Und ja, ich finde, wir haben über die letzten Jahre dann doch einiges aufgebaut. Und da hast du, Jaron, hat die Mannschaft einen riesen Anteil dran gehabt. Und ich glaube, das funktioniert nur so zusammen. Ansonsten wären wir auch nicht so erfolgreich gewesen. Von daher hat mir das sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich wünsche euch jetzt noch ganz viel Spaß bei dem weiteren Podcast.
Ja, vielen Dank. Das war natürlich Paul Drucks. Ihr werdet ihn erkannt haben. Hat quasi auch nochmal den Abriss gegeben. Ja. Und kann man sagen, er ist ein Freund von dir, auch mit eurer Geschichte aus der Jugend raus? Oder ist das jetzt gar nicht möglich gewesen?
Freundschaft ist ein großes Wort.
Aus eurer Konstellation?
Ja, das hat es ein bisschen erschwert. Freundschaft ist schon ein großes Wort in meinem Vokabular, muss ich sagen. Nichtsdestotrotz ist er ein großartiger Spieler gewesen, hat eine großartige Karriere gehabt, die leider viel zu früh geendet ist, aufgrund von Verletzungen. Ich habe ihn damals auch zum Kapitän ernannt, war da ein wichtiger Bestandteil des Prozesses der ersten Jahre bei den Füchsen. Und damals als Jugendspieler waren es natürlich auch klasse Momente, die wir miterlebt haben. Aber eine wirkliche Freundschaft, die begleitet mich mit Dennis Schmöker. Mhm. Und vielleicht auch grundsätzlich dessen, dass wir Trainer-Spieler-Verhältnis da.
Wollte gerade eben sagen.
Da kühlt sich sowas dann, ja, natürlich etwas ab.
Ich frage mich gerade, ob das überhaupt möglich ist. Also jetzt nehmen wir mal an, also so wie es einfach war, ja, das ist ja schon ungewöhnlich. Du spielst mit, in dem Fall Paul und Fabi, in der Jugend zusammen und ein paar Jahre später bist du ihr Trainer bei den Profis. Selbst wenn ihr die dicksten Freunde gewesen wärt, das kannst du ja nicht eins zu eins so weiterlaufen lassen, weil sich die Konstellation ja substanziell ändert.
Ja, auf der anderen Seite ist natürlich auch ein Vorteil, solche vertrauten Personen innerhalb einer Mannschaft zu haben. Mhm. Weil die können einen viel besser einschätzen und wissen, einen besser zu nehmen als Leute, mit denen man erstmal eine Beziehung aufbauen muss. Ähnliches war beim Tusem Tom Skroblin, mit dem ich auch in der Jugend zusammen gespielt habe. Der ist dann linksaußen beim Tusem geworden. Mhm. Das ermöglicht einem natürlich dann nochmal irgendwie Botschaften vielleicht anders zu senden oder vielleicht da auch eine Beziehung anders aufzubauen. Aber natürlich kann man nicht am Abend oder am Wochenende zusammen grillen und dann unter der Woche dann wieder Bad Cop, Good Cop oder andere Rollen einnehmen. Nichtsdestotrotz habe ich halt auch gelernt, dass dieses Distanzwahren und nicht zu nah an die Spieler, das ist auch Schwachsinn.
Ist es das?
Ja.
Also aber viele, auch große Trainer, also zum Beispiel auch also im Fußball, haben ja darauf quasi beharrt, dass das ja ganz wichtig ist.
Muss zu einem passen. Also wieso soll...
Wie hast du es für dich gemacht?
Also am Anfang war ich natürlich auch sehr distanziert, aber zum Ende meiner Tusim-Zeit bin ich auch viel näher an die Spieler und an die Mannschaft herangerückt und dieses Unnahbare, der Trainer und alles. Ich meine, wir sind ein Team, wir sind eine Gemeinschaft und wir haben alle den Erfolg im Vordergrund und dafür müssen wir alles tun und dafür müssen wir auch miteinander kommunizieren und dann muss die Kommunikation so barrierefrei wie möglich ablaufen. Und ähnlich halte ich es jetzt auch hier bei den Füchsen. Am Anfang war es auch etwas distanzierter, aber mit den Jahren und natürlich lernt man sich auch da besser kennen. Wir haben relativ hohe Kontinuität bei uns im Kader. Jeder weiß, wie er privat steht, wo es da mal Probleme gibt. Man hat viel Gutes, viel Schlechtes miteinander erlebt. Warum sollte man da auf Distanz spielen, wenn man ja eigentlich da jetzt auch extrem zusammengerückt ist? So halte ich das.
Trotzdem ist es ja so, solange ihr in diesem Kontext der Füchse seid, ja, wo du eben in der... Klar, du bist der Mensch, Jaron Siebert, jetzt in dem Fall der Mensch, Paul Drucks, ihr habt eure gemeinsame Geschichte außerhalb, spricht ja überhaupt nichts dagegen, dieses Verhältnis in welcher Tiefe auch immer zu leben, aber wenn ihr im Kontext des Clubs euch bewegt, seid ihr einfach, das ist ein Fakt, in unterschiedlichen Rollen unterwegs.
Ja.
So, also, aber bedarf es dann nicht auch, ich sag mal, einer großen Achtsamkeit und auch Intelligenz aller Beteiligten, das dann auch immer richtig handeln zu können? Ich meine, also plattes Beispiel vielleicht, aber er kann ja nicht mit dir so reden in der Rolle du Trainer, er Spieler, wie in den Zeiten, als ihr zusammen in derselben Mannschaft in der Jugend gespielt habt.
Nee, ich glaube, dass dieses Rollenverständnis oder diese veränderte Rollenverteilung ist, glaube ich, für einen Spieler schwerer zu akzeptieren, ist das falsche Wort, aber anzuerkennen, als für mich als Trainer, weil ich, wurde ja auch schon genannt, eher rational bin und nicht so emotionsgesteuert und mein Aufgabenfeld ganz gut abstecken und ganz gut wahrnehmen kann und natürlich auch für eine ganze Mannschaft die Verantwortung trage und nicht nur diese eine persönliche Beziehung im Vordergrund habe und halt auch harte Entscheidungen dazugehören. Also jeder Spieler möchte viel spielen und Spielzeiten sind ein extremes Thema. Positionseinteilung, Wertschätzung, Aufmerksamkeit dem Einzelnen gegenüber, das sind ja alles Themen, die man im Gesamtkontext überblicken muss. Und der Spieler an sich, der sieht ja nur in dem Sinne sich.
Ja.
Und da ist es, glaube ich, für einen Spieler schwerer zu akzeptieren, Rollenverständnis zu erlangen, dass da vielleicht sich was verändert hat.
Wie schwer fällt dir das? Spielern und zum Teil eben sind es ja Leute, die du schon sehr lange kennst, die so alt sind wie du. Wie schwer fällt dir das, denen weh zu tun mit deinen Entscheidungen?
Also tatsächlich ist es immer schmerzhaft, Leute, zum Glück haben wir, das ist das Gute bei den Füchsen, wir haben nicht so einen großen Kader, dass wir Leute hinter die Bank setzen müssen.
deswegen habt ihr so einen schmalen Kader.
Das würde einem wirklich auch fast das Herz brechen, weil es sind ja alles gute Leute und alle tun alles für den Erfolg. Und da Spielern zu sagen, ey, du bist jetzt hinter der Bank, boah, das würde wirklich schwer sein. So, also diese Last hat der Verein zum Glück für mich übernommen und wir setzen eher auf einen kleinen, dezenten Kader, dafür qualitativ, hochwertig und sehr homogen in der Zusammenstellung.
Das kommt ja also von der Persönlichkeit her zu Pass.
Das kannst du jetzt so auslegen, wie du möchtest.
So aber,
ja, also grundsätzlich. Aber natürlich gibt es Themen, kritische Themen und harte Entscheidungen, in Anführungsstrichen, die man erklären, die man vertreten muss gegenüber dem Spieler, gegenüber der Presse, gegenüber anderen Beteiligten. Aber ich finde, wenn man es erklären kann, beziehungsweise wenn dann die Leistung für sich spricht, dann ist, glaube ich, genügend gesagt.
Als du bei den Füchsen dann Cheftrainer geworden bist, einfach weil wir gerade bei der Thematik sind, auch wenn wir eigentlich chronologisch da noch nicht sind, aber ich finde das hochspannend. Gab es die Situation, dass du mit einem der Beteiligten, mit dem du vielleicht früher zusammengespielt hast, das auch mal klären musstest, das Verhältnis, so nach dem Motto, hey, pass auf, so wie du jetzt gerade mit mir geredet hast, das geht nicht, ich bin jetzt hier Cheftrainer, gab es das, dass es da Klärungsbedarf gab, was den Umgang in diesen Rollen jetzt miteinander betrifft?
Ich glaube, so ein klärendes Gespräch hatte ich mit Tom Skroblin beim TuSem.
Okay.
Bei den Füchsen, Paul als auch Fabi waren da relativ schon sensibel dafür und wussten das gut einzuschätzen. Oder Simon Ernst.
Aber Simon auch vorab Ernst, nicht. Habt ihr das auch nicht vorab besprochen?
Na klar. Also,
wie
aber
machen
jetzt,
wir das?
Ja, es ist jetzt nicht so ein Gespräch hier, die Regeln gibt's und so verhalten wir uns so, sondern das ist halt auch so ein Prozess, der stattfindet. Und das ist ja auch suspekt. Das ist ja schon wieder 5, 6 Jahre her, Corona. Ich bin ja in der Corona-Saison, habe ich ja angefangen.
Ist
und
so,
und das erste Aufeinandertreffen war per Zoom-Meeting. Heutzutage kannst du auch nicht mehr erklären, dass du das erste Mal vor eine Gruppe trittst in einem Zoom-Meeting und dich da nicht vorstellst, aber so das erste Mal face-to-face dich siehst und dort so diese erste Bindung und diese ersten 10 Sekunden mit allen versuchst irgendwie zu kommunizieren, verbal, nonverbal und
das ist schwierig.
Total spooky. Also das kann man sich heute, finde ich, gar nicht mehr so.
Ist das so wichtig, weil du es jetzt gerade explizit betonst, dieser allererste Kontakt?
Ja, glaube
ich. Okay,
schon,
was passiert
schon.
Da? Was hast du da für Erfahrungen gemacht?
Ich finde halt so auch dieses Hand geben, in die Augen gucken, sich vielleicht mal umarmen oder so. Dieses Haptische und dann halt wirklich dieses, ja, Face-to-Face ist halt wirklich ein entscheidender Faktor, weil am Ende sind wir alles Menschen, die Spieler sind alles Menschen, das sind alles Persönlichkeiten, gewachsene Persönlichkeiten mit ihren privaten Problemen, mit ihren sportlichen Problemen und die kann man nicht über so ein 19, 20, keine Ahnung, wie groß dein Bildschirm zu Hause ist, 40 Zoll Display überblicken oder dann wirklich wahrnehmen und da den Kontakt herstellen.
Also wir waren ja vorhin dann bei deinem Trainereinstieg nach der Jugendspielzeit bei den Füchsen. Ich glaube, du warst auch Co-Trainer von Volker Zerbe eine Zeit lang, der die B-Jugend trainiert hat.
Ja, ja.
So, und dann eben auch, was du gerade schon gesagt hast, Co-Trainer bei Jugendnationalmannschaften, so. Was, also in dieser Entwicklung, in dieser Trainerentwicklung, wo hast du da für dich gemerkt, wo da deine Stärken liegen und wie hast du sozusagen für dich entwickelt, was für dich ganz wichtig ist als Trainer?
Natürlich der taktisch geprägte Teil, dass ich da schon sehr affin war, was konzeptionelle Steuerung im Angriff, im Abwehrverhalten ist, sehr wissbegierig, wie andere Mannschaften, wie andere Trainer agieren. Da würde ich jetzt schon eher so mein Steckenpferd sehen. Und dann ist natürlich über die verschiedensten Lizenzen, sind viele Bausteine, die man dort mit vermittelt bekommt. Das andere nimmt man sich mehr an, das andere weniger. Mit dem einen tut man sich schwerer, mit dem anderen leichter. Aber ich würde schon sagen, also der taktisch geprägte Teil ist so.
Das steht für dich absolut im Vordergrund. Weißt du, warum ich das spannend finde? Weil ich insbesondere aus dem Fußball, von vielen Trainern, die große Mannschaften trainiert haben, gehört habe, eigentlich, wenn du eine große Mannschaft trainierst, ist das Allerwichtigste, dass du die Gruppe orchestrieren kannst, deutlich über dem Taktischen.
Ach so, ja, das ist außer Frage. So, aber ich habe gedacht, es zielt darauf ab, was am Anfang meiner Trainerlaufbahn für mich interessant war oder wo ich das größte Faible für empfunden habe. Das ist natürlich Thema Kommunikation, das hatten wir jetzt auch schon in unserem Gespräch, extrem wichtig ist und manchmal auch dieser Stimmungsmanager im absoluten Leistungsbereich wichtiger ist als inhaltliche Themen, das steht außer Frage. Das würde ich absolut sofort unterschreiben. Das würdest
du unterschreiben.
Da würde ich sofort unterschreiben, weil die können alle Handball spielen. Und auf diesem Niveau, da braucht man keinem wirklich mehr Handballspielen beibringen. Man muss alle in eine Richtung laufen lassen. Man muss sich auf gewisse Regeln einigen. Man muss eine gemeinsame Richtung vorgeben, weil besonders in Mannschaften, die international spielen, da trainiert man ja eigentlich nicht mehr so wirklich. Man bereitet vor, man bereitet nach, man versucht das Energielevel hochzuhalten oder zu entwickeln und dann halt über ein paar inhaltliche Themen zu kommen. Aber so wirklich der Trainer, das sind wirklich die Trainer, die nicht international spielen und die wirklich eine Woche Zeit haben, die Mannschaft zu trainieren und Sachen zu entwickeln. Die anderen sind, glaube ich, schon auch eher Manager, wie man es aus dem Fußball kennt.
Okay, also um das nochmal auseinander zu klamüsern, ich glaube, jetzt habe ich es richtig verstanden, du hast sehr schnell ein Faible entwickelt für taktische Feinheiten und taktische Tiefen, aber jetzt auch aus dieser Erfahrung, seit Jahren eine Top-Mannschaft in der Bundesliga trainiert zu haben, bestätigst du das
absolut.
Dass das unter Umständen gerade auch in diesem Spitzenbereich noch wichtiger ist.
Absolut.
So, also du hast auf jeden Fall dann schon in jungen Jahren, direkt nach der Jugendzeit, viele Erfahrungen gemacht, hast auch ganz früh deine A-Trainer-Lizenz gemacht. Auch da übrigens, nach meinem Wissen, warst du der Jüngste. Mit 2017 mit 23.
Mit 23, ja genau.
Alter Falter, aber jetzt kommt ja das Beste, wenn das stimmt. Stimmt es, dass du beim ersten Mal durchgefallen bist?
Ja, tatsächlich, ja.
Das ist so geil.
Da habe ich irgendwie...
Der jüngste deutsche Meistertrainer.
Ja, also in dem Moment war es jetzt nun absolut nicht geil und war jetzt auch nicht so witzig als...
was ist da passiert, Jaron?
Begossener Pudel zurück nach Berlin zu fahren.
Nein, sorry, ich lach dich nicht aus.
Nee,
es ist nur, weißt du, wenn du nur von außen drauf geguckst, da kommst du ja schon auf die Idee, okay, also wenn der jüngste deutsche Meistertrainer durch so eine Prüfung fällt, vielleicht stimmt dann irgendwas mit der Prüfung nicht. Aber egal, erzähl doch ganz kurz.
Das wäre eine schöne Anekdote, die ich jetzt so erzählen könnte, aber jetzt im Nachgang ist natürlich eine witzige Geschichte. So, ne? Also, dass ich dann nochmal da anreisen durfte und nochmal eine Prüfung ablegen durfte. Nee, wie es halt so häufig ist, der Fehler liegt im Detail. Da habe ich die Aufgabenstellung vielleicht nicht so vollends gelesen oder begriffen und habe da irgendwie, ich sollte irgendwie, glaube ich, eine Grundübung gegen eine 5-1-Abwehr entwerfen oder ja genau, eine taktische Folgehandlung gegen eine 5-1-Abwehr vorbereiten. Und ich glaube, ich habe den vorne Mittelspieler nicht genügend einbezogen oder habe den Hinter-Mittelspieler irgendwie sowas. Ja, und dann überspitzt gesagt, Thema verfehlt. Sie dürfen nochmal anreisen.
Und es war ein Schock im ersten Moment vermutlich.
Ja, klar. Das war natürlich dann schon erstmal bitter, weil so eine A-Trainer-Lizenz geht ja ein ganzes Jahr. Und ja, da musste ich dann nochmal anreisen.
Also bloß, dass das nicht falsch verstanden wird. Ich finde, es hat halt schon echt eine sehr schöne, ironische und humorige Seite.
Das ausgerechnet du, im Nachgang,
der jüngste deutsche Meistertrainer,
im Nachgang durchgefallen
bist beim ersten
Mal. Ja, ja, also toi, 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 dass es so gut geklappt hätte jetzt im Nachgang. Aber wie mit so vielen Sachen. So, die Gewinner erzählen die Geschichten. Jetzt ist eine super schöne Anekdote.
Klar.
Wäre das damals schon das Briefsiegel gewesen für eine gescheiterte Trainerkarriere, bevor sie gestartet ist, würde ich wahrscheinlich etwas trauriger dazu erzählen.
Vielleicht findest du jetzt Nachahmer, ja, die sagen, komm, wenn ich jetzt einmal durchfalle, dann mache ich einen ähnlichen Weg wie Aaron Siewert, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das zu empfehlen wäre.
Wobei weiß ich jetzt auch nicht, ob das so zu empfehlen ist.
So, beim zweiten Anlauf hat es ja dann Gott sei Dank funktioniert.
Ja.
Okay, wunderbar. So, und dann kam ja Bob auf die Idee 2017, der Junge muss mal raus. Ja,
ja, tatsächlich. Also natürlich seine alte Heimat. Da noch ein paar Kontakte gehabt.
Was ja auch noch nicht gerade so wahnsinnig alt, also 23. Voll
23, ja.
Direkt nach Trainerlizenz gemacht hat.
Ja.
Und ich meine, TuSEM Essen, also stolzer Verein, damals Zweitligist.
Ja, stand kurz vorm Abstieg in die dritte Liga. Mhm. Und ja, wie halt die Zufälle das wollen und wie die Zufälle im Leben manchmal spielen. Am richtigen Ort, am richtigen Zeitpunkt.
Aber warst du da sofort begeistert von der Idee?
Dass ich Cheftrainer im Profibereich werde, absolut. Es stand halt noch als Plan B eine Co-Trainerrolle in der Bundesliga.
Wo wäre das gewesen?
Das weiß ich jetzt nicht mehr so genau.
Komm, jetzt sind wir doch unter uns hier.
Naja, das weiß ich jetzt nicht mehr so genau. Das weiß ich nicht mehr so genau. Am Ende ist es dann der TuSEM geworden. Aufgrund dessen auch, dass sie in der zweiten Liga geblieben sind und habe mich dann halt auch ein paar Mal mit den Verantwortlichen dort getroffen. Und das ist dann halt auch wirklich dann, sehr, sehr glücklich gewesen, dass ich dort die Chance bekommen habe. Für alle Beteiligten wahrscheinlich auch extrem überraschend. Auch da meine Frau beim TuSEM kennengelernt.
Ist die Essenerin?
Die kommt aus Essen und die war auch Mitarbeiterin beim TuSEM, dort in der Geschäftsstelle und Prokuristin. Und die Geschichte gibt es auch immer wieder gerne zum Besten, als sie den Anruf oder die WhatsApp von ihrem Chef Nils Ellwanger bekommen hat. Du, Lina, wir haben neuen Trainer, Jaron Siewert. Und sie so, was? Jaron Siewert? Noch nie gehört? Gegoogelt. 23? Ja gut, also wenn sie wollen, dass ich jetzt meinen Job verliere, dann sollen sie das machen.
Das ist ja legendär.
Dann sollen sie das machen. Ja, also ist natürlich auch eine Geschichte für sich, mit 23 Jahren in der zweiten Liga
zu
agieren.
Aber der Seitenstrang, also weißt du, du wirst dahin geschickt, du lernst deine spätere Frau kennen.
Ja.
Die war offenbar erstmal nicht so begeistert.
Das ist ganz und gar nicht.
Das ist ja schon wieder so ein schönes Beispiel, dass man erstmal abwarten sollte, was gewisse Gegebenheiten für eine Spätwirkung haben. Durchfallen bei der Trainerlizenz. Ja. Hinterher ist ganz gut gelaufen.
Ja.
In Essen war man offenbar auf der Geschäftsstelle nicht so begeistert von deiner Verpflichtung, aber so übel ist es dann auch nicht gelaufen.
So übel ist es anscheinend nicht gelaufen.
Also pass auf, also so schlecht war ja die Idee von Bob dann nicht, dich dahin zu schicken, und es wird ihn nicht wundern, er muss hier natürlich auch mit von der Partie sein.
So, lieber Markus und lieber Jaron, ich wünsche euch unglaublich viel Spaß bei einem meiner Lieblingspodcasts. wo ich auch schon mal dabei sein durfte. Und drei, vier Sätze zu Jaron zu erzählen, fällt mir ein bisschen schwer, weil ich könnte stundenlang das Podcast füllen. Das, was ich sagen kann, ist, dass Jaron die einzige Persönlichkeit ist bei den Füchsen, die, glaube ich, länger bei mir oder bei den Füchsen ist, als ich es selbst war, weil er seit klein auf schon bei den Füchsen gespielt hat. Ich habe ihn nur einmal zwangsversetzt, damals zu seinem Essen, weil es wichtig war, dass er auch nochmal, ich sag mal, eine Auslandserfahrung sammelt. Und weiß noch sehr gut, als ich ihn dort angeboten habe, als er sagte, ja, ein junger Trainer, macht das Sinn und das ist doch alles viel zu früh. Und als es dann mit 2 zu 12, das muss er selbst erzählen, Pumpen gestartet war, der Anruf kam, ob das denn so eine gute Idee war, diese Empfehlung zu geben. Und Jahre später, also erstmal ist er mit dem Tusen dann in die erste Bundesliga aufgestiegen und jetzt mit uns neben dem Europapokalsieg jetzt deutscher Meister geworden ist, würde diese Frage keiner mehr stellen und ganz, ganz viele würden sich wünschen, dass sie ihn als Trainer hatten und genauso ist er in seiner Persönlichkeit gereift und ist maßgeblich natürlich daran beteiligt gewesen, dass wir diesen Traum des Meistertitels auch leben konnten und nicht nur einfach so, sondern eben mit ganz, ganz vielen Spielern, mit denen er ja auch noch selbst handball gespielt hat, wenn ich an Fabio und an Paul denke. Also, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß, habt eine schöne Zeit, bis dann, euer Bob.
Also, wie war das? Wie bist du gestartet? 2:12 oder ich habe hier 0:10 stehen?
Ja, also die ersten 5 Spiele gingen in die Hose, auch relativ knapp alle Ergebnisse. Wir hatten eine gute Vorbereitung. Also wir haben zueinander gefunden und waren eigentlich recht optimistisch nach der doch sehr, sehr knappen Klassenhalt im Jahr davor. Gute Energie in der Mannschaft. Und dann die ersten 5 Spiele, die waren nicht so glorreich. Wie dann der wirkliche Zwischenstand war, weiß ich nicht. Wir hatten dann Richtung November nochmal, November, Dezember, glaube ich, einen ganz guten Run gehabt. Und das gleiche in der Rückrunde nochmal ähnlich. Das war, glaube ich, dann auf Platz 12 oder so oder sogar oder noch höher eingelaufen sind. Aber der Start, ja, wie mit der in Sand gesetzten Prüfung. So, die Gewinner erzählen die Geschichten und da hätte auch so eine Trainerkarriere schnell beendet sein können.
Mir scheint, es zieht sich so ein bisschen durch deinen Lebensweg, ja? dass du nicht immer nur in der Sonne gestanden hast, sondern dass es auch andere Momente gab.
Absolut.
Aber dass du den Turnaround hingekriegt hast.
Ja, und also da auch nochmal ein riesen Dank an die Verantwortlichen mit Herbert Stauber, Nils Ellwanger, mein Co-Trainer Michael Hegemann, weil dem habe ich vor der Saison gesagt, ey, du bist jetzt nur mein Co-Trainer und spielst nicht mehr. Dann habe ich gedacht, ja okay, so ein erfahrener Haudegen, der so ein verlängerter Arm auf der Platte sein kann, ist vielleicht ganz cool. Ja,
übrigens Teil der Weltmeistermannschaft 2007.
Ja, ja.
Hege hat zwar nicht gespielt, aber er war im erweiterten Kader, also ehemaliger Nationalspieler.
Ja. Können wir gerne auch häufiger erwähnen, dass er auch Weltmeister ist, hört er ganz gerne. Und dann ist er wieder Spieler geworden und dann kam halt Stabilität rein und auch Ruhe und die Verantwortlichen wirklich den Rücken gestärkt, Vertrauen gegeben, ja, und die Geschichte spricht dann halt für sich alleine. Also im nächsten Jahr sind wir dann, glaube ich, irgendwie Vierter geworden oder, ja, keine Ahnung, und dann sind wir halt wirklich aufgestiegen.
Hier, also ich habe hier erstes Jahr Neunter, Sechster und dann im dritten Jahr tatsächlich der Aufstieg in die Bundesliga. Aber bevor wir da natürlich noch einen Satz drüber verlieren, das würde mich jetzt schon nochmal interessieren, in diesen Momenten des Scheiterns, wie zum Beispiel hier Trainerlehrgang, wie zum Beispiel Startphase als super junger Trainer bei einem Zweitligisten. Was ist da bei dir passiert? Hast du an dir gezweifelt? Wie hast du das genommen und verarbeitet?
Natürlich, also man geht natürlich total euphorisch in so eine neue Aufgabe, in eine neue Stadt, generell, wenn man neue Aufgaben hat, total euphorisch, total positiv, Und ich bin auch ein Mensch, der die Fehler erstmal bei sich selber sucht, bevor die Fehler bei anderen sucht oder andere dafür verantwortlich macht. Ich bin ein sehr, sehr selbstkritischer Mensch und natürlich hat man dann auch selbst Zweifel, ob das grundsätzlich das Richtige ist, weil natürlich ist der Druck oder diese mediale Präsenz in der ersten Liga ein viel, viel größeres Thema als in der zweiten Liga, aber ob man dem gewachsen ist und ob diese Leidenschaft für diesen Handballsport das alles aufwiegt. Und da bin ich aber relativ schnell zu dem Entschluss gekommen, wie so häufig in meinem Leben, dass das Aufgeben und einen Rückzieher zu machen einfach nicht in Frage kommt. Und solange es noch nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende. So, und so bin ich da reingegangen.
Aber in diesen Momenten des Misserfolges, was konkret hat dir geholfen oder wer?
Natürlich meine Familie. Obwohl da in Essen die Distanz dann schon relativ, relativ groß war. Ja, und dann natürlich einfach der Glaube an einem selber. Nachdem so dieser erste Moment der Selbstzweifel und der Selbstkritik überstanden ist, geht es bei mir dann auch relativ schnell ins Analytische. So, was lief gut, was lief schlecht, was kann man besser machen? Was?
Das hilft dir dann quasi, da wieder aus der Emotionalität rauszukommen.
Absolut.
Ins
absolut,
Analytische
absolut,
zu gehen.
Ja.
Das ist dein Handling.
Ja.
Ah, interessant. Und dann kommst du auch konkret auf die Sachen, okay, das war vielleicht keine gute Idee oder das ist nicht so gut gelaufen, aber
ja.
Das andere war gar nicht so blöd.
Ja, und manchmal ist es ja auch wirklich, musst du dich halt von den Ergebnissen lösen. Manchmal ist es halt ein Prozess, der etwas länger dauert. Und im Sport sind es halt auch manchmal Kleinigkeiten. Mal ein Pfostenwurf, mal eine 2 Minuten in einer ärgerlichen Phase, entscheiden dann direkt über Sieg und Niederlage. Und nicht alles, was dort schief lief, war vielleicht schlecht. Und nicht alles, was danach positiv lief, war gut. So, und das alles irgendwie realistisch einzuschätzen, hilft mir immer extrem weiter. Und ja.
Aber schon krass, um das nochmal, weißt du, wie du ja selber gerade gesagt hast, da hätte man ja auch als Verein die Nerven verlieren können nach dieser Startphase. Und unter Umständen wäre dein kompletter Weg danach ganz anders gelaufen.
Hätte Fahrradkette,
ja,
ne?
Ja, aber ich bin immer so fasziniert von diesen, ich sag mal, kleinen Stellen im Leben, die unter Umständen den ganzen Lebensweg dann einfach beeinflussen.
Ja? Absolut.
Und man weiß es natürlich in dem Moment nicht unbedingt, ja. Ja, dass es so ist, aber rückblickend kommt man dann halt drauf. Ja? Aber es ist ja ganz gut gegangen, aber wir sind auch nur aufgestiegen mit dem
Tusem. Ja. Ja,
da hast du dann schon geschnallt, dass du es drauf hast, oder?
Boah, also natürlich, das war aber auch eine klasse Mannschaft. Also diese Mannschaft hat es einem auch leicht gemacht, Sachen zu entwickeln. Und da haben wirklich 16 Freunde zusammengespielt. Das ist wirklich eine einmalige Konstellation da gewesen. Die kannten sich schon aus Kindheitstagen. Ein verschworener Haufen, alle irgendwie, also nicht alle, aber fast alle hier aus dem Ruhrgebiet da zusammengespielt. Und dann von Jahr zu Jahr besser geworden, an Erfahrung gewonnen. Und ja, wir sind gemeinsam gewachsen und so war es ja jetzt auch hier bei den Füchsen. Es ist eigentlich irgendwie so ein Spiegelbild dessen, was damals halt auf einem geringeren Niveau und etwas kleiner angefangen hat, jetzt auf einer ganz großen Bühne bei den Füchsen die Fortsetzung gefunden hat.
So, du bist dann eben 2020 zu den Füchsen gegangen, ja? Ich meine, da haben Leute gespielt wie Hans Lindberg. Also nicht nur, dass der deutlich älter war oder auch natürlich heute auch noch deutlich älter ist als du, sondern der hat ja auch ein bisschen was erlebt. Ganz egal, also auch in Essen, wo du mit 23 eine Zweitligamannschaft übernimmst und logischerweise auch deutlich ältere Spieler im Kader waren, später dann auch bei den Füchsen. Was würdest du sagen, wie hast du es geschafft, den Respekt der Leute zu gewinnen, um deine Rolle als Trainer erfolgreich ausüben zu können?
Naja, also wenn man nicht wirklich viele Titel in seiner Vita vorzuweisen hat, muss man ja auch über die Inhalte und die Vision eines Weges kommen. Und am Ende sind die Spieler schon sehr feinfühlig und erkennen, ob das Hand und Fuß hat, was man denen erzählt.
Okay.
Oder ob man von vergangenen Erfolgen lebt und ihnen was versucht vorzumachen oder sagt, das war der Weg, den ich immer gegangen bin und der hat zuletzt immer zum Erfolg geführt, aber der ist jetzt vielleicht nicht mehr der modernste oder nicht mehr gewinnbringendste Weg. So, da sind die sehr, sehr feinfühlig und haben natürlich auch ihre Erfahrung schon gesammelt. Und da geht es darum, so bin ich und so ist mein Weg, über Inhalte, über alle Themen, die halt zum Gewinn und zum Erfolg dazugehören, zu kommen und zu versuchen, ihnen den Weg aufzuzeigen, wenn wir das machen, ist es erfolgsversprechender, als wenn wir es so machen wie in der Vergangenheit oder das war erfolgsversprechend, das behalten wir bei. Und über diese Themen zu versuchen, sich den Respekt zu erarbeiten. Es wäre auch da gelogen gewesen, wenn ich sagen würde, ey, mit 26 bei den gestangenen Spielern würde ich da auf die Platte treten und sagen, okay, die habe ich jetzt alle schon in der Tasche. So, ne? Das ist auch ein Prozess und Niederlagen gehören dazu, Siege gehören dazu und das wächst dann halt alles so gemeinsam.
Also so wie ich dich jetzt verstehe, das Inhaltliche war da ganz wichtig, dass du inhaltlich überzeugen konntest,
ja.
Mit deiner Handballidee, mit deiner Handballkompetenz.
Ja.
Gleichzeitig, weil du es ja gerade auch schon angedeutet hast, dann eben 2020, du kommst zu den Füchsen. Hat dich einer auch auflaufen lassen? Von den, sagen wir mal, Älteren?
Auflaufen lassen?
Weißt du, wie ich es meine?
Ja.
Oder hat der nee. Einer, du, also im Sinne von, dass er dir gezeigt hätte, hey, Jungchen,
nee,
du musst mich jetzt hier erstmal wirklich überzeugen davon, dass du der Richtige bist an der Stelle.
Nee, tatsächlich. Vielleicht bin ich auch in einer wirklich glücklichen Lage und Situation, dass ich bis jetzt nie mit wirklichen Arschlöchern zu tun hatte. Es sind immer super Charaktere gewesen, die dieses Gewinnergehen inne hatten, die alles dafür tun und es halt auch wirklich akzeptiert haben, dass dort ein junger, engagierter, motivierter, energiegeladener, auf seine eigene Art und Weise Trainer an der Seitenlinie steht und uns versucht, als Gemeinschaft zum Erfolg zu bringen und zu führen. Und da war nie irgendwie das Gefühl von meiner Seite, das ist jetzt schwer mit dem oder der hat jetzt so absolut gar keinen Bock auf den Weg, den ich hier vielleicht vorgebe oder vorlebe. Also da waren wirklich immer nur super Charaktere in der Mannschaft, die alles für den Sieg und den Erfolg tun.
Okay, wir halten fest, Arschlochquote in Essen und bei den Füchsen sehr gering. Ja? Das Inhaltliche hat eine große Rolle gespielt. Würdest du sonst noch sagen, gerade auch in dieser Anfangszeit bei den Füchsen, dass es Schlüsselmomente gab, die ganz wichtig waren, dass es ein erfolgreicher, langfristiger Weg werden konnte?
Oh.
Weißt du, oder auch so Weggabelung, wo es auch nach hinten hätte losgehen können?
Wie in
Krisensituationen?
Im ganzen Leben, ja, klar, sicherlich. Also ich hoffe, ich spreche jetzt hier kein böses Omen aus, aber in Minden war so ein Angstgegner irgendwie von uns. Da haben wir uns immer schwer getan, auch in meinen ersten zwei Jahren.
Leute, GWD ist zurück in der Bundesliga, wer es nicht mitgekriegt hat.
Also da haben wir uns nie so wirklich gut getan. Oder ich kann mich an eine Heimniederlage gegen die Rhein-Neckar-Löwen erinnern. War jetzt auch nicht so prickelnd. Aber auch zu Corona-Zeiten, wo kaum Zuschauer da waren. Aber dann haben wir einen guten Endspurt hingelegt und danach die Jahre, die waren immer ein Schritt nach vorne, immer eine kontinuierliche Weiterentwicklung, sowohl von der Spielidee als auch tabellarisch, punktetechnisch, von den Erfolgen. Und das alles hat jetzt in die deutsche Meisterschaft gemündet.
Die Frage, jetzt kommt sie, die sicherlich viele stellen würden. Wie ist es denn so, mit Kretsche und Bob zu arbeiten? Oder unter den beiden? Ich meine, rein formal sind sie ja deine Chefs, oder? Also bei Bob auf jeden Fall.
Kretsche
auch als sportlicher Leiter, oder?
Absolut. Also dafür gibt es halt auch diese Hierarchien innerhalb eines Unternehmens. Und,
die Hierarchien sind das eine, aber die Charaktere das andere, das sind ja sehr starke Charakter und Persönlichkeiten.
Ja, aber auch das ist immer nur gewinnbringend, finde ich. Jeder hat so seine eigenen Themenschwerpunkte in unserer Zusammenarbeit. Bob natürlich im Gesamtüberblick für den gesamten Verein und Besonders fürs Wirtschaftliche, Kretsche, besonders für Kaderplanung, Scouting, Spieleransprachen etc. und ich fürs Sportinhaltliche in der Teamführung. Und da hat jeder so sein Themengebiet. Und natürlich sind es manchmal auch sehr konträre oder differenzierte Gespräche, die wir führen, aber am Ende ist das auch alles mit dem Ziel vereinbar, dass wir Erfolg haben wollen. Und am Ende muss es darum gehen, dass man in eine Richtung geht, und die Richtung kann immer nur nach oben sein und die Richtung kann immer nur Richtung Sonne sein und sollte nie ins Dunkle laufen. Und da finde ich, haben wir schon irgendwo einen Weg gefunden, wo jeder seine eigenen Stärken ausleben kann. Und da haben wir schon dann auch gemeinschaftlich auch wirklich große Erfolge gefeiert.
Das klingt jetzt alles so, also ich sage mal in Anführungszeichen, so easy. Aber erstens kenne ich die beiden schon ziemlich lange, die beiden Beteiligten. Und kann mir vorstellen, dass das schon auch eine Herausforderung ist. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe, also seit du bei den Füchsen da in dieser Cheftrainerposition bist, hat mich das fasziniert. Die Art und Weise, wie du damit umgegangen bist, auch in so einem Kontext mit zwei welch starken Persönlichkeiten und auch echten Alpha-Tieren natürlich, da deinen Platz zu finden. Also leicht lasse ich dich da nicht raus. Ich stelle mir das schon so vor, dass das auch für dich ein Prozess gewesen sein muss, da ja deine Rolle, deinen Platz dazwischen, deine Herangehensweise zwischen diesen Charakteren zu finden.
Also zwischenmenschlich hat es mit Kretsche relativ schnell gematcht auch. Ich kannte ihn halt nur von früher aus den Medien oder früher noch als Spieler. Als große Persönlichkeit und dann in der Zusammenarbeit hat es relativ schnell auch gematcht und gepasst. Und ich bin gar nicht traurig darüber, dass die beiden so viel mediale Präsenz abnehmen. Weil
so kann man es natürlich auch sehen.
Ich bin nicht der Typ, der mit Schlagzeilen etc. unbedingt in den Gazetten stehen möchte, sondern mit Leistung überzeugen möchte und mich auf dieses Sportinhaltliche konzentrieren möchte. Und das gelingt mir gut, weil die beiden halt viel mediale Präsenz ausüben und einnehmen. Und sonst in der Zusammenarbeit ist es halt, wie ich schon gesagt habe, konstruktiv. Natürlich wäre es gelogen, wenn es immer harmonisch wäre. Kann mir aber, glaube ich, keiner erzählen, dass es in Führungsetagen beziehungsweise wenn es um den maximalen Erfolg geht, immer harmonisch abläuft.
Ich glaube, das wäre gar nicht zielführend.
So, genau. Sondern da muss es halt auch Reibung geben, mal mehr, mal weniger, mal wirklich konstruktiv, manchmal wirklich sehr differenziär in den
Standpunkten.
Standpunkten, danke. Aber am Ende muss ja, wie ich schon gesagt habe, der Weg in eine Richtung gehen. Und das ist uns, glaube ich, über die letzten Jahre ganz gut gelungen.
Also hat der Blick von außen hat komplizierter ausgesehen, als es tatsächlich für dich war?
Ich glaube, dadurch, dass man das jetzt auch ein Prozess war über die letzten jetzt 5 Jahre, kann ich gar nicht eine draußen Draufsicht so beurteilen. Also ist ja mein täglich Brot. So, und damit komme ich super klar, super zurecht. Und die Erfolge sprechen, glaube ich, für sich.
Komm, ich glaube, es wird Zeit, dass wir Kretsche auch zu Wort kommen lassen hier.
So, lieber Jaron, lieber Götzi, Kretsche hier. Hoffe, ihr habt Spaß im Talk, aber das setze ich jetzt mal voraus.
Schon, oder?
In der Konstellation.
Absolut.
Und ein paar Worte zu Jaron. Ich glaube, was ich noch gar nicht gemacht habe in 5 Jahren, bei all der Offenheit, Ehrlichkeit und dem mittlerweile freundschaftlichen Verhältnis, ist mich mal zu bedanken. Mich mal zu bedanken für 5 Jahre, die wir jetzt zusammengegangen sind und die unfassbar intensiv waren, emotional, visionär, bereichernd und lehrreich. Und diese Zeit erlebt zu haben, mit dir eine Entwicklung zusammengegangen zu sein, das bedeutet mir echt viel, Jaron. Und da spielst du eine sehr, sehr große Rolle in den letzten 5 Jahren. Einfach von deiner Art her, von deiner Ruhe, um die ich dich manchmal sehr beneide, in deiner Persönlichkeitsentwicklung, deinem festen Standpunkt. Du bist jemand, der nie hintenrum ist. Wenn, dann sagst du es einem direkt ins Gesicht. Das bewundere ich auch sehr, dass du so gut wie nichts Schlechtes in dir hast. Und dieser Erfolg der Füchse Berlin, Jaron, der hat ganz, ganz viel mit dir zu tun. Dein Name geht einher mit der Geschichte, mit der ersten deutschen Meisterschaft, und das kann dir auch keiner mehr nehmen. Ob dir das jetzt was bedeutet oder nicht, ich bin wahnsinnig stolz auf dich und auch auf uns, wie wir durch die letzten 5 Jahre gegangen sind. Es hat Spaß gemacht und es ist einfach echt schön, mit dir, euch zusammenzuarbeiten. Punkt. Das ist so. Daraus entstehen natürlich dann immer auch, entsteht auch immer ein menschliches Verhältnis, und der warst du immer und in meinen Augen wirst du der immer bleiben. Einfach ein Mensch, einfach ein guter Mensch. Manchmal noch wichtiger als der sportliche Erfolg. Und das sagen ja viele, die in diesem Podcast sind, sind die Beziehungen, die daraus entstehen, Freundschaften, die daraus entstehen, Menschen, mit denen man diese Wege geht. Und nochmal, Jaron, danke dafür. Das war bisher ganz fantastisch und großartig und für mich unheimlich lehrreich und bereichernd. Und eine Sache müsstest du allerdings nochmal erzählen, wenn wir um Vermächtnis und
jetzt bin ich gespannt.
Wenn wir um Geschichte und um Erfolg, über Erfolg reden. Warum steht im Spreewald in Lübbenau schon eine Statue von Jaron Siewert und vor der Schmelinghalle noch nicht? Und wieso wurde der Grundstein des Erfolges einer jeden Saison der Füchse Berlin im Spreewald gelegt? Da bin ich mal gespannt. Also, euch eine schöne Zeit und nur das Beste. Kretsche.
Ja, vielen Dank, lieber Kretsche. Sensationell. Das habe ich ja noch gar nie gehört. Klär uns auf.
Erstmal vielen Dank für diese lobenden, echt berührenden Worte. Er hat, wie ich schon am Anfang gesagt habe, es hat irgendwie relativ schnell gematcht zwischen uns. Jetzt wieder gespiegelt anscheinend auch von seiner Seite. Und ich finde, das ist halt irgendwie auch das schönste Kompliment, was man bekommen kann, glaube ich, dass man das Herz am rechten Fleck hat und irgendwie doch nicht so viel falsch macht, indem man ein guter Mensch ist. Und das versuche ich auch meinen Kindern zu vermitteln, dass man ja ein guter Mensch sein muss, bevor man irgendwie alles andere ist oder werden will. Also dafür vielen, vielen Dank. Gut, danke, dass er mich da jetzt in Bedrulle bringt, da so offen zu sprechen über die ein oder anderen Geschehnisse im Spreewald. Grundsätzlich, wir machen jedes Jahr unser Trainingslager im Spreewald. Das ist jetzt schon zu einer Tradition geworden. Dieses Jahr waren wir zum 7. Mal dort bei den Spreewelten. Schöne Grüße an Steven und Marco und alle anderen, die uns da immer Jahr für Jahr so schön bewirten, betreuen, manchmal sogar zu gut bewirten und betreuen, um schon mal etwas vorwegzunehmen.
Kann es sein, dass du versuchst, hier Zeit zu gewinnen?
Gar nicht. Also ich finde, das gehört genauso zu Spielerabenden dazu, genauso wie bei uns zu Betreuer-Staff-Abenden dazu, dass man da auch das ein oder andere Kaltgetränk, manchmal auch wärmeres Getränk zu sich nimmt. Da machen wir jedes Jahr eine Kahnfahrt. Meistens schönes Wetter, manchmal auch schlechtes Wetter, aber vom schlechten Wetter lassen wir uns da nicht abhalten. Da kommt einfach eine Plane rüber. Also jeder, der noch nicht im Spreewald war, sollte auf jeden Fall mal in Spreewald fahren und dort so eine Kahnfahrt machen. Am besten mit Einheimischen, so wie wir es jedes Jahr machen. Und da wird dann erstmal lecker gegessen, gut Hausmannskost gegessen.
Also Kahnfahrt ist eine Bootsfahrt.
Ja, eine Bootsfahrt. Ja. Also mit so einem Stechkahn.
Ja, ja.
So ein Brandenburger Gondoliere, nenne ich es gerne.
Ja.
Und dann fahren wir da durch diese kleinen Kanäle und dann zuerst essen und dann ja mit schöner Musik. Angefangen häufig mit deutschem Musikgut, Schlagern, was zur Freude unseres Betreuers ist. Enden dann aber doch eher Richtung englischsprachiger Musik. Und ja, da trinken wir, essen wir, haben einen wunderschönen Abend bei nicht romantischem Kerzenlicht, das wäre jetzt irgendwie ein bisschen irreführend. Ja, und das erste Mal, da war ich dann doch sehr überrascht von der Gastfreundschaft im Spreewald. Aber ich glaube, der Kretsche war auch relativ überrascht von der Gastfreundschaft. Weil zum guten Ton zählt da, dass man bei jedem Gehöft anhält und da natürlich dann auch was zu sich nimmt.
Verstehe.
Und im Spreewald gibt es viele Gehöfte und die Einheimischen haben viele Freunde. Mhm. Und dementsprechend ist so ein Abend dann relativ lange und feuchtfröhlich dann irgendwann. Ja, und da habe ich mir vielleicht im ersten Jahr einen Namen gemacht und da vielleicht auch einen Abdruck hinterlassen.
Du warst sturzbesoffen, auf gut Deutsch gesagt. Und es ging nicht so gut aus, oder wie müssen wir uns das vorstellen?
Ja, also es war ein feuchtfröhlicher Abend. Wir sind alle gesund und heil zurück ins Hotelzimmer gekommen.
Auch du?
Auch ich, alle. Wir reisen als Mannschaft an und wir reisen als Mannschaft ab. Da auch nochmal schöne Grüße an Bernd Wagner, der das manchmal zu untergraben versucht. Wunderschöner Abend. Manchmal ein bisschen mehr, manchmal weniger. Angetrunken, bewusst gesagt. Und aber aus dem ersten Jahr lernt man auch.
Oha.
Und der Lernprozess hält bis jetzt an. Und aber es ist jedes Jahr immer wieder auf Schönes aufs Neue. Und wie Kretsche sagt, ist es wirklich ein Grundstein von Zusammenhalt auch im Trainerteam, im Staffteam für eine lange, erfolgreiche Saison.
Was ist mit der Statue?
Das weiß ich jetzt auch nicht, was er genau da so will, was er damit meint, aber ist, glaube ich, nicht so eine stehende Statue gemeint, sondern vielleicht eine liegende Statue am Ufer. Mehr kann und will ich jetzt dazu nicht mehr sagen, bitte.
Die du quasi hinterlassen hast.
Das ist jetzt
also was auch,
Interpretationsspielraum.
Druckst du hier ein bisschen rum? Ich glaube, da geht es nicht nur mir so. Wir kriegen langsam ein Bild von diesem einen Abend oder von dieser einen Nacht, von der du hier erzählt hast. Ja.
Ja.
Okay, gut. Sollen wir es dabei bewenden lassen?
Sehr gerne. Ich glaube, es wurde jetzt schon.
Es ist jetzt besser für den jungen Herrn hier, weil es wird ihm langsam unangenehm. Wunderbar. Geile Geschichte, Kretsche. Vielen Dank. 2022 kam ein gewisser Matthias Gitzel dann mit dazu und das war ja schon, glaube ich, nochmal ein Impuls. Also ihr habt einen super, super, super Spieler mit dazu gekriegt. Heute ist er der Beste der Welt, oder würdest du widersprechen?
Nee, absolut
Nein,
nicht.
Absolut nicht. So, aber als er damals dazu kam, er hat sich ja nochmal entwickelt seither, überhaupt keine Frage, aber was hast du da auch sofort gespürt oder gedacht? Jetzt ist der Gitzel bei uns. Was bedeutet das? Hast du das schon umrissen, was das für ein irrer Push für euch dann quasi sein würde,
wie es sich bestätigt? Also das ganze Thema hat ja im Jahr davor, im Sommer angefangen. Da kam das Thema auf, dass es eine Möglichkeit geben würde, eventuell Matthias zu uns zu holen, weil Kretsche da auch sehr früh dran war, sehr hartnäckig ihn umworben hat. Und da haben wir dann auch irgendwie so einen FaceTime-Call, da war ich auch im Urlaub, das ist zum Thema nochmal Arbeit im Urlaub, mit Matthias gehabt und extrem...
Das war 2021 quasi.
Ja, genau. Extrem sympathischer, ehrgeiziger, damals noch junger, wirklich junger Kerl, vor den Olympischen Spielen, damals in Tokio. Und dann halt nach Vertragsunterschrift ist erstmal in Berlin getroffen und mit dem Zeitpunkt, als er hier in Berlin gestartet ist, war das ein energiegeladener Typ, absolute Gewinnermentalität. Ich glaube, diese Olympischen Spiele damals haben ihm auch nochmal einen extremen Push gegeben, dass er für sich auch wusste, dass er zu Großen imstande ist. Hatte ja damals noch in der Rückrunde dieses ärgerliche Kreuzbandverletzung.
Du meinst die Olympischen Spiele 21?
21, genau. Dann, ich glaube, WM 22 im Winter. Danach hat er sich, oder bei den Spielen oder so, hat er sich, glaube ich, hier Kreuzband verletzt. Hat sich dann zurückgekämpft.
Ja, genau. Und hat sich noch zurückgekämpft. Viel schneller als gedacht und hat mit GOG noch die Meisterschaft gewonnen.
Genau, wo wir noch gesagt haben, 22. Oh, ist das die beste Idee oder ist das Gewinnbringendste für uns dann im Sommer? Das hat ihm nochmal diesen Push gegeben, dass er mental so stark ist und dass er alles erreichen kann. Ja, und diesen Ehrgeiz und diese Professionalität und das hat er zu uns mit in den Verein gebracht, hat uns da wirklich auch angetrieben im positivsten Sinne. Und jetzt die Geschichte ist halt auch einmalig, dass er MVP ist, zu Recht in allen Wettbewerben, eine Tormaschine, ein extrem guter Typ auch. Ist nicht nur so, dass er nicht nur ein guter Handballer ist, sondern halt auch wirklich ein guter Typ, super Mensch. Und ich möchte ihn auf jeden Fall nicht mehr missen in unserer Mannschaft, nicht nur aus sportlicher Sicht, sondern halt auch aus menschlicher Sicht.
2022. Auch für dich ein sehr besonderes Jahr aus einem anderen Grund noch. Du hattest in diesem Sommer, in dem Matthias Gitzel auch zu den Füchsen kam, hattest du einen Schlaganfall. Ja, und das ist ja auch ist bekannt. Erstmal das Wichtigste, geht's dir ganz gut? Bist du ganz gesund?
Absolut. Top fit, top gesund. Da gibt es keine Rückschläge, ist es auch das falsche Wort, keine Rückbleibsel von damals. Also das ist alles top verheilt und da war es natürlich schon ein tiefer Einschnitt. Sagt er auch Schlaganfall, ist ein Schicksal, kommt schlaghaft.
Ja.
Und das war damals schon sehr, sehr besonders.
Mhm. Du warst damals 28, wenn ich jetzt richtig rechne, das ist ja, da rechnet man ja nun nicht mit so etwas. Wie war das für dich mental? Also ich glaube, das kann man sagen, das ist zum Glück sofort erkannt worden und auch sofort, ich glaube, das ist ja entscheidend bei einem Schlaganfall, dass man eben sofort die richtigen Maßnahmen, da geht es ja um Zeit. Ja?
Absolut.
Zeit ist der entscheidende Faktor und das ist alles quasi optimal gelaufen für die Schwere der Situation. So.
Absolut, also auch da, wie das Leben manchmal spielt, man kann es nicht planen, aber es war im Grunde nicht der es gibt keinen idealen Zeitpunkt.
Wir verstehen, aber was du meinst.
Ich war im Trainingszentrum kurz vorm Training und mein Co-Trainer Max Rinnerle, der hat extrem schnell geschaltet. Hat einen Krankenwagen gerufen, das Vivantes Klinikum Friedrichshain war 10 Minuten entfernt. Eine halbe Stunde danach war ich schon auf dem Operationstisch und also beim Schlaganfall ist Zeit halt wirklich das Allerwichtigste. Und da kann ich jetzt halt leider aus der Erfahrung nur sprechen, falls irgendjemand irgendwelche Anzeichen hat, nicht auf die lange Bank schieben. Sofort handeln, sofort ins Krankenhaus, sofort checken lassen, keine Zeit verlieren. Angehörige, die sowas mitbekommen, sofort handeln und nicht sagen, leg dich erstmal hin auf die Couch, Füße hoch etc., weil das kann dann manchmal schon.
Wusstest du es in dem Moment sofort?
Also,
dass es was Gröberes ist einfach? Vielleicht nicht.
Das merkt man schnell.
Das merkt man?
Das merkt man sehr schnell, dass es was Ernstes ist.
Was ist dann passiert bei dir? Ist sowas wie Panik ausgebrochen?
Man ist in seinem eigenen Körper gefangen. Ich war halbseitig dann gelähmt sozusagen und man ist in seinem eigenen Körper gefangen, kann nicht mehr wirklich was helfen und es geht dann halt auch alles sehr, sehr schnell und
das ist das Gute dann in dem Moment, dass es alles so schnell geht, ja?
Aus der Erfahrung kann ich sagen, ja.
Ja.
Ich möchte mir nicht vorstellen, wie es ist oder wäre, wäre es nicht so schnell gegangen. Mhm. Ja. Und natürlich ist man geschockt. Jetzt in der Panik jetzt noch nicht mal unbedingt, weil ich glaube, alle Eindrücke übermannen einen. Ja, das beschreibt es, glaube ich, schon ganz gut.
Und dann war zum Glück, glaube ich, relativ schnell klar, dass, dass der Eingriff, dass die Maßnahmen, dass die gefruchtet haben?
Ja.
Oder warst du dann noch in der Zwischenphase nach dieser OP, wo offen war, wie gut du da rauskommst?
Nee, es war eigentlich relativ schnell abzusehen, dass alles gut gegangen ist und erfolgreich war. Und so ein Genesungsprozess ist halt auch von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Zum Glück war ich jung. Da regenerieren sich, glaube ich, Nervenzellen und alles, was dazugehört, relativ schnell wieder. Motorische Einschränkungen bilden sich relativ schnell zurück. Gute Physiotherapie, ja. Gute Nachbehandlung, gute Nachsorge ist auch da wieder das A und O. Und ja, dann ging es mir toi 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 relativ schnell wieder gut und die Freude und Energie und der Wille, wieder zurück an die Seitenlinie zu kommen, war dann wieder ungebremst und musste man mich, glaube ich, am Anfang auch erstmal wieder bremsen oder zurückhalten.
Das habe ich gehört von den Beteiligten. Du warst ja 4 Wochen später, warst du schon wieder an der Seitenlinie. Was mich aber echt noch interessieren würde, Jaron, wie hast du es geschafft, danach mental mit der Tatsache klarzukommen, dass das passiert ist? Ich meine, wenn man das mental nicht geregelt bekommt und in diesem Angstzustand stecken bleibt, oh Gott, hoffentlich passiert das nicht wieder, dann glaube ich, kann das echt verdammt schwierig sein. Wie hast du da deinen Weg gefunden?
Natürlich erstmal die Aussagen und die Rücksprachen mit den Ärzten, mit Spezialisten, woran es gelegen haben könnte, welche Ursachen es haben könnte, alles dafür zu tun, dass es aufgeklärt wird, mit einem korrekten Therapieplan danach. Also ich nehme jetzt Blutverdünner, mhm, und der ist auch richtig eingestellt, richtig dosiert. Habe halt halbjährlich Kontrolluntersuchungen und all das, diese Gewissheit zu haben, dass es hoffentlich, 100% gibt es nie, aber einmalig ist, das lässt es für mich in den Hintergrund rücken. Und jetzt ist es so, natürlich, jetzt hast du mich darauf angesprochen, jetzt ist es natürlich mega präsent und auch die Bilder und alles von damals kommen jetzt wieder zum Vorschein und die Gefühle. Aber ansonsten im Alltag ist es gar nicht mehr präsent. Ich glaube, das ist eher präsenter für meine Mitmenschen, in allererster Linie für meine Frau, dass sie da mit dieser Angst oder mit dieser Angst leben muss. Und mit meinen Eltern oder für meine Eltern. Aber für mich persönlich habe ich das eigentlich verdrängt und spielt es jetzt aktuell gar keine Rolle mehr für mich.
Ich finde schon, dass das auch für, also einfach ein Ausdruck deiner mentalen Stabilität ist. Ja? Ich glaube, wenn man da labiler ist von der Grundkonstitution her, das kann einen schon nachhaltig aus der Bahn werfen, so ein Erlebnis.
Ja, ich habe es eher als Stärkung empfunden. Jetzt im Nachgang, weil wer sowas in Anführung, ich möchte mir jetzt nicht heroisch hier darstellen, aber wer sowas überlebt oder übersteht und das mit der Familie übersteht und das meistert, was soll sonst noch passieren? Also was soll noch sonst passieren, wenn so ein Schicksalsschlag dich ereilt? Du hast 2 gesunde Kinder, du hast eine wundervolle Frau, du hast eine wundervolle Familie. Sport ist die geilste Nebensache der Welt, aber die persönliche Gesundheit, ohne das wäre alles anderes nichts. Und diese Gewissheit zu haben oder diese Erkenntnis erlangt zu haben,
ja,
die macht vieles für mich leichter und lässt mich auch vieles besser einordnen und vielleicht auch da meinen Gemütszustand etwas ruhiger an der Seitenlinie stehen oder generell im normalen Umgang ruhiger sein.
Da würdest du sagen, dass das welchen nachhaltigen Effekt hatte, was, also so schilderst du es ja, was eine gewisse Gelassenheit aller Vorkommnisse auch in diesem aufgehitzten Kosmos des Profisports betrifft im Vergleich zum Thema Gesundheit, Familie, sage ich mal.
Absolut. Ich wünsche es keinem, diese Erfahrung zu machen. Ja. Ich wünsche es absolut keinem. Und das ist eine schreckliche Sache. Generell alle Krankheiten, die ums Lebenswohl gehen, sind schrecklich und wünsche ich keinem. Und würde ich mir wünschen, dass es für alles eine gewisse Medizinlösung gibt, für die breite Masse. Aber natürlich ist es so, dass wenn einem das vor Augen geführt wird, dass alles zu Ende sein könnte oder dass vieles sich verändern könnte im alltäglichen Leben, dass sich dann Dinge anders darstellen, die vielleicht nach außen hin groß aufgebauscht werden und zu Derbys, Spitzenspielen, es geht um alles, hochsterilisiert werden. Am Ende ist es Sport und wir lieben es und die Emotionen lieben wir alle und die Titel sind die wunderschönsten Sachen, hatte ich auch am Anfang gesagt. Wir investieren alles für diese schönen Abenden nach Titelgewinn, aber man muss es halt auch alles einordnen und Familienwohl, persönliches Glück, persönliche Gesundheit steht dann am Ende doch über allem.
Es gibt doch dieses berühmte Zitat von irgendeinem Fußballtrainer, mir fällt es jetzt gerade leider nicht ein, von wem, der gesagt hat, viele Leute sagen ja, es geht beim Fußball um Leben und Tod. Das ist natürlich Quatsch, es geht um viel mehr. Also das ist bei dir nicht der Fall, das können wir schon mal festhalten. Nein. Aber weil wir gerade beim Thema sind, weil du, ja, weißt du, wenn wir dich sehen, da an der Seitenlinie stehen, das ist ja der Eindruck, den die meisten Menschen, die dich jetzt privat oder aus einem anderen Kontext nicht kennen, nur haben. Du wirkst wahnsinnig kontrolliert und ruhig. Was bringt dich denn mal richtig auf die Palme?
Natürlich Ungerechtigkeit. Ungerechtigkeit im Sport ist immer subjektiv. Man ist immer subjektiv geprägt von den eigenen Vereinsfarben. Absolut. Und alle Beteiligten, natürlich auch das Schiedsrichterwesen, versuchen das Beste aus dem Produkt Handball zu machen. Aber natürlich ist das natürlich schon manchmal ein Aufreger. Oder dann halt auch Fehler oder wenn der Spielfluss nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben, oder es hapert an der einen oder anderen Stelle. Aber grundsätzlich bringt mich da jetzt nicht so viel aus der Ruhe, aus gegebenen Gründen. Und ich habe für mich halt selbst auch erkannt, wenn ich mich diesen Emotionen hingebe, kann ich der Mannschaft inhaltlich nicht mehr helfen. So. Andere Trainer schaffen das, andere Trainer haben ihre Wege da gefunden. Ich muss sagen, wenn ich mich komplett diesen Emotionen hingebe, verliere ich diesen inhaltlichen Aspekt, wo meiner Meinung nach der Trainer seine Hauptaufgabe drin hat, der Mannschaft inhaltlich zu helfen und dort den Überblick über alles zu behalten. Genau, und deswegen versuche ich da ruhig und analytisch an der Seitenlinie zu bleiben.
Kannst du dich daran erinnern, wann bist du das letzte Mal so richtig ausgeflippt, ganz egal jetzt in welchem Kontext, ob jetzt bei den Füchsen oder privat? Oder passiert das überhaupt, dass du mal richtig ausflippst?
Ich glaube also, wie ich einleitend auch schon gesagt habe, ich habe zwei blonde Engel zu Hause,
okay,
die aber auch
alle Knöpfe kennen beim Papa,
alle wirkliche Knöpfe kennen und wenn man dann vielleicht doch mal irgendwie ein bisschen gestresst ist vor Spielen oder wegen Sport oder so, dann bringen die einen manchmal schon zur Weißglut.
Wer Kinder hat, der weiß es. Niemand kann die empfindlichen Knöpfe so gut identifizieren und bedienen wie die eigenen Kinder.
Ja, das stimmt.
So ist es. So muss es sein. Also ist alles normal und alles total in Ordnung.
Ja, ja.
Und übrigens für mich auch beruhigend zu hören, dass selbst du mal die Kontenance verlieren kannst. Ja,
ja, ja.
Nicht, dass du hier im unmenschlichen Bereich unterwegs bist. Du, und dann sind die Erfolge ja gekommen. Ja. European League 2023, Super Cup, wichtiger Titel, wie wir vorhin festgestellt
haben.
2024. Und dann war da so eine komische deutsche Meisterschaft, glaube ich, im vergangenen Juni war es schon, ja, das Spiel in Mannheim, ich erinnere mich. Ich betrachte das als großes Geschenk und Glück, dass ich da auch mit dabei sein konnte als Reporter, weil
weil ich auch nochmal, was dieses Spiel für eine irre Geschichte für sich geschrieben hat. Ja, das war ja jetzt nicht 60 Minuten lang souverän und klar, dass ihr das zieht. Ja. Ich habe da unten dann im Laufe des Spiels Menschen gesehen, die sehr angespannt gewirkt haben. Sag nicht, dass du nicht auch zu denen gehört hast. Das war schon mal, das war echt schon mal eine richtige Nervenprobe.
Absolut.
Kann man sagen, dass man da auch in so einem Moment so durch die Hölle geht?
Absolut. Auch da trifft dieser Spruch, die Gewinner erzählen die Geschichten wie die Faust aufs Auge. Also hätte mir jemand gesagt, das Spiel läuft, wie es läuft und wir gewinnen das Spiel und wir gehen in die Meisterschaft,
super gewesen, ja.
Dann hätte ich sofort unterschrieben. Ist das Geilste für die Fans, das Geilste für die Mannschaft, besser als mit 10 Toren zu gewinnen und schon 20 Minuten vorher zu wissen, man hat die deutsche Meisterschaft in trockenen Tüchern. Aber für alle Beteiligten war das nochmal schweißtreibend. Ich möchte mich nicht in die Lage ich bin ja schon an der Seitenlinie, habe nur einen gewissen Einfluss. Am Ende müssen die Spieler die Tore werfen und verhindern. Aber wie die Leute hinter der Bank mitgefiebert und vielleicht schon eine eventuelle Meisterfeier am Badeschiff ins Wasser fallen haben sehen, in diese Gedanken möchte ich mich gar nicht hineinversetzen.
Du meinst Menschen wie Bob H.
Eventuell.
Wer saß da noch so? Euer Präsident?
Ich glaube, ja. Ich glaube, Kretsche war da. Ja,
Paul saß da auch.
Paul, oder? Tobi, also waren ja viele Leute auch mit bei den Rhein-Neckar-Löwen. Also das Spiel hatte nochmal alles zu bieten und auch die Vorberichterstattung ist ja nur noch ein Selbstläufer und das wird schon und die Löwen, die spielen da sowieso nicht so gut und zuletzt auch, ich glaube, gegen Stuttgart war es oder so, zu Hause verloren und ganz schlecht ausgesehen und wir alle wussten
das war,
schon.
Das war aber schon klar, dass die so nicht nochmal spielen.
Ja, genau. Und letztes Spiel von einigen Spielern, die gehen und da wussten wir, boah, das wird extrem schwer und dann spielt Juri Knorr unbedingt seinen besten Handball, den er spielen kann und da mussten wir
uns nochmal. Hast du ihn verflucht?
Habe ich ihm danach auch gesagt. So, hör mal, also musst du ausgerechnet am letzten Spieltag gegen uns nochmal deinen besten Handball zeigen und machen.
Was hat er gesagt?
Ja, war ja auch mein letztes Spiel. So, dann habe ich ihm, glaube ich, dann noch den Spielball gegeben. Auch ein klasse Spieler, klasse Typ. Aber das war nochmal, da mussten wir uns nochmal richtig strecken, nochmal richtig alles reinhauen, was wir irgendwie im Tank noch hatten, um halt dieses Mega-Ding mit nach Berlin nehmen zu dürfen.
Und jetzt, selbst in diesem Kontext, den du ja gerade geschildert hast, aufgrund deiner persönlichen Geschichte, dass du die Dinge schon ganz gut einordnen kannst, trotzdem, was hat dir diese Meisterschaft, weißt du, ich meine, seit du 6 bist du in diesem Verein. Es war der erste deutsche Meistertitel für die Füchse Berlin. Jüngster Meistertrainer in der Bundesliga-Geschichte und. Also alles einfach. Was hat dir das bedeutet?
Puh. Was hat es mir bedeutet? Ja, Genugtuung. Genugtuung beschreibt es, glaube ich, schon ganz gut.
Wem gegenüber?
Na, zum allerersten mir selbst gegenüber. Weil ich habe sehr, sehr hohe Ansprüche und dann natürlich auch schon allen, die es mir vielleicht nicht zugetraut haben und die mich nicht scheitern haben sehen wollen, dass das so gehässig oder so böswillig, möchte ich das gar keinem unterstellen. Aber es gab natürlich schon immer auch zwischendurch kritische Stimmen. Ich wurde dann häufig am Anfang sowohl beim TuSEM als auch bei den Füchsen auf mein Alter reduziert. Dann lief es besser, dann war mein Alter gar kein Thema mehr. Jetzt war mein Alter positiv behaftet, wieder Thema. Und da dreht sich dann halt auch so diese Wahrnehmung und diese Geschichte dann, ist ja auch schön als Beteiligter dann zu sehen, wie sich die Sachen dann drehen und wenden. Und am Ende ist es halt irgendwie dann auch ja eine einzigartige Geschichte. Also wenn jemand irgendwie ein Hollywood-Drehbuch schreiben möchte, dann müsste er erstmal auf diese Geschichte irgendwie kommen. Also,
die ist schon ziemlich gut, ja.
Also ein Junge, der in Reinickendorf geboren wird, der da zur Schule geht, der bei den Reinickendorfer Füchsen anfängt, Handball zu spielen, der jede Jugendmannschaft durchläuft, dann auch teilweise bei den Profis mit mal dabei sein durfte, dann Profitrainer wird und mit 31, ist scheißegal, zu welchem Alter, aber dann sogar als junger Trainer, erfolgreicher Trainer, die deutsche Meisterschaft mit der Philosophie, die wir alle eingehen und der wir uns zu 100% verschrieben haben, die Meisterschaft holt, in der stärksten Liga der Welt, jetzt nicht irgendwo in einer zweitklassigen Liga, sondern in der stärksten Liga der Welt, was Handball betrifft, also erklärt ja jeder einen für verrückt, wenn jemand das Drehbuch da vorlegt.
Also die Gefahr, dass dann einer sagt, also wenn du einem Produzenten sowas anbietest, hey, Alter, das ist ein bisschen unrealistisch.
Ja, ja, ja,
mal irgendwo ein bisschen Gas raus.
Ja, ein bisschen zu pathetisch und ein bisschen doll aufgetragen, also vielleicht, aber das ist unglaublich und ja, das erreicht zu haben und wirklich dann halt auch, ja, wie gesagt, dieses Alter, hatte ich auch gesagt, ich möchte nicht als jüngster Trainer, sondern als jüngster erfolgreicher Trainer irgendwie in die Geschichtsbücher eingehen und das ist mir und der Mannschaft par excellence gelungen.
Also ganz ehrlich, ich im Leben hätte ich das nicht schöner zusammenfassen können, wie du das gerade gemacht hast, also die Quintessenz dieser unfassbar guten Geschichte. Also auch nochmal von meiner Seite herzlichen Glückwunsch zu was Außergewöhnlichem.
Ja, danke, danke.
Wirklich.
Danke.
Also so lange gucke ich da jetzt auch schon zu, um das, wen juckt's, was ich denke, aber um das für mich so einzuordnen.
Ja,
das ist schon, das ist outstanding. Ja.
Ja, ja.
So, und jetzt komme ich mit einem Downer noch direkt am absoluten Höhepunkt.
Wir waren ja gerade eben schon melancholisch hier über Schlaganfall. Es
geht hier rauf
und geht über Leben.
Ich schick dich jetzt hier rauf und runter in der Achterbahn.
Da bin ich jetzt mal gespannt.
Und ein paar Tage später kommen Äußerungen von Frank Steffel, dem Präsidenten der Füchse, in deine Richtung. Du hast ja noch einen Vertrag, nur für jetzt die kommende Saison bis 2026. Die aufhorchen haben lassen. Also nach dem Motto, ja, man macht ja im Erfolg manchmal die größten Fehler. Also angesprochen auf eine Vertragsverlängerung, eine mögliche Vertragsverlängerung. Wer es nicht gelesen und verfolgt hat, man macht ja manchmal im Erfolg die größten Fehler, müssen wir jetzt erstmal gucken. Und und irgendwann ist ja auch die Zeit gekommen, also ich fasse es jetzt, also bitte jetzt nicht aufs Wort festnageln, aber wo auch Jaron für sich dann schauen muss, wann der richtige Zeitpunkt gekommen ist, was anderes zu machen. Das hast du mit Sicherheit auch alles wahrgenommen. Und wie hast du das wahrgenommen? Was hat es ja bei dir für einen Eindruck hinterlassen, für eine Wirkung?
Da sind wir vielleicht wieder beim Thema Urlaub und Urlaubsunterbrechung, positiv wie negativ. Das kam ja dann relativ früh auch in der Urlaubszeit, wo wir gerade in Kopenhagen waren. Auch wenn ich es gar nicht gelesen habe, mir wurde es halt von vielen Stellen zugeschickt und zugetragen, sodass man das gar nicht überhören oder überlesen konnte. Ist halt eine Einzelmeinung.
Ja gut, aber er ist der Präsident.
Der spricht dann für den Verein eventuell, aber ich kann ja nur für mich sagen, was in meinen Händen liegt. So, und in meinen Händen liegt, dass im Erfolgsfall Fehler zu machen, zu vermeiden. So, und das ist eine grundlegende Analyse nach einer Saison, die ich nach jeder Saison betreibe, egal wie gut sie lief, egal ob wir Dritter geworden sind oder Vizemeister geworden sind, European League gewonnen haben oder jetzt in diesem Falle Deutscher Meister geworden sind. Und da bin ich auch wieder bei dem Thema, ich bin sehr selbstkritisch mir gegenüber und kann, glaube ich, Dinge analytisch gut einschätzen, was lief gut, was lief schlecht, um halt eventuelle Fehler zu vermeiden und das ganz unemotional zu betrachten. Und das habe ich jetzt auch in diesem Jahr gemacht und hatte ja auch gesagt, ich kann mir langfristigen Verbleib bei den Füchsen vorstellen. So, aber wenn dort die Aussagen getätigt werden, ist das vielleicht eine andere Meinung. Aber ich kann jetzt nur reinhauen mit der Mannschaft, alles geben, Fehlervermeidung betreiben, Fehlerminimierung betreiben, im besten Sinne des Wortes, effizient spielen und die Erfolge für sich sprechen lassen.
Ja, ich meine, du sprichst jetzt über das, was du selbst beeinflussen kannst. Ich habe ihn so verstanden, den Präsidenten, dass er das Vorgehen des Vereins meinte mit den Fehlern, die man macht, manchmal im Erfolgsfall, quasi aus der, so habe ich es verstanden, ja, so nach dem Motto, aus der Euphorie heraus, ja, geben wir ihm gleich einen 8-Jahres-Vertrag, also so kam das bei mir an, aber jetzt nochmal, hat es dich geärgert, als du das gehört hast? Warst du enttäuscht? Warst du überrascht?
Überrascht zu teilen, aber nichtsdestotrotz ist es das Sportgeschäft und ich habe nur die Verantwortung für mich und für meine Mannschaft. Ich habe nicht die Gesamtverantwortung für den Verein und für alle Mitarbeiter, die dazu beitragen. Und ich kann nur für mich sprechen. Wir haben die erste deutsche Meisterschaft geholt für einen Verein, der vom Budget, glaube ich, nicht unbedingt dafür in Frage kommt. Wir haben eine super Jugendphilosophie umgesetzt. Jugendspieler eingesetzt, in tragenden Rollen, nicht nur in Ergänzungsspielern mit Tim Freifer, Tim Mattes, Nils Lichtlein, Lasse Ludwig etc. Selbst zu Jugendnationalspielern geformt, was jetzt auch, glaube ich, im Deutschen Handballbund jetzt auch keine Selbstverständlichkeit ist. Dort die nächste Generation herangezogen und ich bin gespannt, was noch kommt. Was die Ansprüche, was die Anforderungsprofile sind. Ich für mich kann in den Spiegel gucken und sagen, ich habe alles gegeben, ich habe alles, was in meinem Leistungsbereich ist, getan, um diese Mannschaft zu formen, nach vorne zu bringen. Die Philosophie, die wir alle mit 100% leben und uns damit identifizieren, umzusetzen. Wenn das nicht reicht, nicht reichen sollte, dann ist es so, aber ich kann auf jeden Fall nachts gut schlafen und damit, glaube ich, ganz gut umgehen.
Mhm. Abschließend dazu, wie ist der Status quo und wie wird es ausgehen? Also was deine Vertragsverlängerung oder nicht betrifft?
Ja, wir sind hatte ich jetzt auch schon häufiger öffentlich gesagt, in konstruktiven Gesprächen, die sicherlich noch nicht abgeschlossen sind. Und da wird es irgendwann eine Entscheidung hoffentlich geben.
Dann hoffe ich für dich, dass die in deinem Sinne ausfallen wird. Ich meine, das vielleicht noch ganz kurz anschließend, weil das ist ja einfach ein grundsätzliches Phänomen, das ist ja auch nichts Neues, wenn man sich ein bisschen mit dem Business auskennt. Ich vermute mal, du wirst keine große Lust haben, jetzt die nächsten Wochen und Monate bei jedem Spiel Fragen nach deiner Zukunft zu beantworten. Das ist ja schon ein bisschen störend und ablenkend, oder?
Spieler haben ja ähnliche Situationen. Ich hatte die gleiche Situation schon, als wir Vizemeister geworden sind. Bin ich auch in mein letztes Vertragsjahr gegangen. Aber natürlich ist es zum Teil unbefriedigend, in eine Ungewissheit zu gehen. Aber auch da liegt es an mir, an uns, an der Mannschaft, mit Leistung zu überzeugen. Und am besten direkt morgen mit dem Supercup. Das wäre natürlich ideal. Und am Ende steht das Wohl des Vereines über allem. Und da versuchen wir alles für zu geben.
Mein lieber Jaron, das war mir schon klar, also ich war mir sicher, dass wir einiges zu bequatschen haben. Ja? Ich sehe hier 2 Stunden 20.
Oh, kam mir nicht so lange vor.
Das ist ein gutes Zeichen, das nehme ich jetzt mal als Kompliment und bin wahnsinnig froh, dass du das so siehst. Pass auf, wir machen nochmal eine ganz kurze Pause und dann noch unsere abschließende Rubrik, die 7 schnellen Fragen. Da peitsche ich dich einfach durch.
Ja. Okay, ja.
Wir geben jetzt Gas, aber schon mal bis hierhin, ey, ganz ehrlich, am Vorabend des Supercups, ich weiß das extrem zu schätzen. Ganz kurze Pause und dann in die letzte Runde, na klar, mit Jaron Siewert. So, da sind wir wieder. Letzte Runde, die 7 schnellen Fragen. Du hast ja gesagt, du hast bei Hand aufs Herz schon ein paar Mal reingehört, also weißt du, was auf dich zukommt.
Ja.
Natürlich nicht im Detail. Ich habe gehört, du liest gerne Biografien von Trainern, richtig?
Ja, ja.
Ja? Aus welcher Trainerbiografie hast du am meisten mitgenommen?
Eine Mischung aus Phil Jackson und
ehemaliger Coach Chicago Bulls, ja. Los Angeles Lakers.
Ja, und Pep Guardiola.
Okay. Wer ist dein Lieblingsspieler bei der Hertha, aktuell oder Vergangenheit?
Ja, Toni Leister. Leistner.
Abwehrspieler.
Ja.
Warum? Sorry, muss ich
wohl. Kernig.
Kernig?
Steht für Arbeit. Ja, irgendwie cooler Typ.
Du wirkst da immer wahnsinnig kontrolliert und diszipliniert. Wo bist du undiszipliniert mal?
Was vielleicht das Essen nach siegreichen Spielen angeht.
Die Menge oder die Art des Essens?
Die Art des Essens.
Wieso? Was ist das dann? Schweinereien.
Vielleicht gehe ich da mal zu so einem Schnellrestaurant mit einem goldenen Kennzeichen.
Das ist sehr lustig. Ist mir schon begegnet in diesem Podcast. Also nicht jetzt mit dir, logisch, aber ja. Ja, da wurde, war dann von der gelben Möwe war da dann
ja,
die Rede.
Also die, wir reden von die der gelben, ich auch. Ja, die gelbe, die kenne ich auch ganz gut. Ja.
Die gelbe Möwe. Hervorragend. Ist ja schön, dass du auch so deine Schwachstellen hast. Das beruhigt mich ja immer wieder. Ja. Wir haben vorhin schon ganz kurz über das offizielle Tippspiel der Handball-Bundesliga gesprochen. Da gibt es jetzt natürlich zum Saisonstart auch ein paar übergreifende Fragen. Sorry, da schießen wir jetzt einfach durch und wir kommen da umso schneller durch, je weniger du drüber nachdenkst und einfach direkt antwortest. Wer wird Meister?
Füchse Berlin.
Wer wird Vizemeister?
SC Magdeburg.
Welcher Club stellt den Spieler mit den meisten Toren?
Füchse Berlin.
Wollen wir auch nicht fragen, wer das ist. Das ist dann Matthias Kitzel.
Wahrscheinlich, ja.
Welcher Club kassiert die wenigsten Gegentore? Das wart nicht ihr in der letzten Saison.
Nee, ganz und gar nicht. Ich würde sagen, wenigsten Gegentore, entweder Lemgo oder Melsung.
Welcher Club wirft die meisten Tore?
Füchse Berlin.
So, das hast du echt jetzt sehr souverän abgehandelt. Wir sind bei der Start 7, also dem Handball-Fantasy-Manager. Bist du mit dabei? Machst du das?
Nee.
So, aber du weißt,
worum es
da geht,
weiß,
du hast ein Budget. Und so. Jetzt kannst du ein bisschen spinnen, ja, jetzt außerhalb des Füchse-Kosmoses. Deine erste 7. Ich bin sehr gespannt. Wir fangen an. Wo willst du anfangen? Mit dem Torhüter?
Torhüter?
Ja.
Wir waren da letztes Jahr so auf Nummer 1.
Was dir so in den Kopf schießt, wenn du cool findest? Aus welchem Grund
immer? Wenn ich cool finde.
Muss ja gar nicht der Beste sein.
Ach so.
Kann ja aus verschiedenen Gründen Spieler auswählen.
Boah, okay, dann würde ich trotzdem, glaube ich, mit Dejan Milosavljev gehen.
Links außen?
Oh, Tim Freiwurf oder Emil Jakobsen? Muss ich mich entscheiden, wa?
Entscheide dich doch.
Ich kann jetzt nicht nur eine Füchse erste 7 nehmen, wa?
Tu, was du willst. Jetzt kommt endlich mal das Berlinerische durch, ne?
okay, dann gehe ich mit Emil Jakobsen.
Halb links?
Muss ja auch viele, viele Tore werfen, wa? Oder geht der nach diesem HPI-Index, wa?
Nee, es geht rein nach dem, was du jetzt sagst. Es gibt hier gerade sonst keine Regeln.
Ach so,
Du suchst dir gerade eine Mannschaft zusammen.
Ach so.
So, wie du Bock hast.
Okay.
Klar, du kannst jetzt natürlich auch die Mannschaft zusammenstellen, von der du glaubst, dass du am meisten Punkte sammeln
wirst. So.
Aber es ist so tief wollen wir da gar nicht reingehen in die Thematik.
Wen nehme ich auf halb links? Ja. Lasse Andersson.
Mitte?
Na, Gießli. Gießli ist, glaube ich, schon...
Ja, ist nicht so schlecht.
Hat uns auch schon öfter wehgetan, ja.
Halb rechts brauche ich ja wohl nicht fragen.
Matthias, ja.
Kreis?
Boah, ich kann jetzt wirklich keine komplette Füchse, sonst hätte ich mal Senic gesagt, aber...
Sag doch!
Ich glaube, Johannes Goller ist, glaube ich, auch für gute Punkte da, oder?
Fällt uns noch ein Rechtsaußen?
Rechtsaußen... Hakon West hat gestern richtig letztes Jahr gut performt, aber rechts außen. Timo Kastening, weil ich mit ihm damals bei der U-Nationalmannschaft gespielt
habe. Stark, so. Wir feiern ja 60 Jahre Handball-Bundesliga. Mhm. Ja, und wir werden jetzt in dieser Saison, das werden wir durchziehen, die Menschen fragen, was Ihr persönliches absolutes Highlight aus diesen 60 Jahren Bundesliga war, das dürfte in deinem Fall vermutlich auch klar sein, oder?
Deutsche Meisterschaft
für Berlin. Ja, ich hab's mir schon fast gedacht. So. Und das wirst du kennen. Allerletzte Frage, wen sollten wir unbedingt mal einladen bei Hand aufs Herz?
Ich würde jetzt gar keinen konkreten Namen nennen, sondern eine Berufsgruppe. Ich glaube Betreuer, irgendeinen coolen Betreuer der ersten Bundesliga, weil die haben sehr viele Geschichten zu erzählen.
Die Frage ist halt damit, aber vielleicht kannst du mir dann helfen, den zu identifizieren, der auch bereit ist, diese Geschichten zu erzählen.
Das ist die andere Frage. Das weiß ich jetzt nicht. Das ist ja deine Aufgabe, journalistisch das rauszufragen oder rauszukitzeln.
Da brauche ich deine Hilfe, das können wir ja abseits des Mikrofons machen. Ja. Jaron, welch tausend Dank. Gerne. Ich habe es gerade schon gesagt, ich weiß es extrem zu schätzen, dass du dir so viel Zeit genommen hast, hier vorm Supercup. Es war ein großes Vergnügen. Danke für die offenen Worte.
Gerne.
Es waren ja nicht nur leichte Themen. Du hast es, so wie du das andere ja auch hingekriegt hast, souveränst gemeistert, kann ich nur sagen.
Gerne.
Alles Gute für den Supercup, für die ganze Saison und für was auch immer noch kommen mag. Ja. Du wirst deinen Weg weitergehen, da bin ich ziemlich sicher. Ja. Ganz egal, wie die Geschichte bei den Füchsen ausgeht. Vielen Dank, Jaron. Und schön, dass ihr auch wieder mit dabei wart. Also die neue Staffel ist voll im Gange. In zwei Wochen meldet sich dann Annette wieder. Und das kann ich euch wirklich garantieren. Die hat auch einen spitzen Auftaktgast, also für ihre erste Folge in der neuen Saison. Unbedingt wieder mit reinhören. Und ja, wir sehen uns dann oder hören uns dann wieder in vier Wochen. Also schönen Dank. Und ja, bis bald. Ciao.